Freitagabend. Wir sitzen hier in einem Sammelsurium von alkoholischen Getränken. Das Leben
so
ist nur noch. Das Leben ist nur noch, um Sucht zu ertragen.
Desinfizieren.
Nein, aber übrigens, ich finde eigentlich unsere Einstiegsmusik finde ich immer noch cool.
Ja.
Vielleicht müssten wir jetzt irgendwie auch mal singen dazu, irgendwie so, weil sie so. Tu was, bum, bum, bum.
Ja, das ist immer das Beste, wenn man die Melodie mitsingt.
So, irgend sowas. Auf jeden Fall nochmal liebe Grüße an Ben. Das ist ja der dieses Werk kreiert, komponiert und geschaffen hat. Also ich hoffe, es wird und bleibt das Erkennungsmerkmal von unserem Podcast.
Ihr seid nämlich hier bei Two of Us mit Hadi und Caroline. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid zu dieser, wie vielten Folge eigentlich?
Neunte Folge. Caroline, neunte Folge. Und es wird ja heute, kann man ja schon sagen, es wird heute ein sehr sportlicher Podcast.
Ganz was Neues.
Ganz was anderes als sonst. Ja, denn wir haben heute einen sehr bekannten, hochdekorierten, oder wie ist es falsch formuliert, aber einen Fachmann in Fragen Sport, Freizeitsport, Breitensport.
Du warst sehr begeistert, dass wir ihn gekriegt haben.
Ich war begeistert, natürlich. Du kanntest ihn natürlich wieder nicht. Bin mir sicher. Und ich habe hier übrigens meine Karteikarte vorbereitet. Wo ist deine Karteikarte?
Hier, alles hier drin, wohl verschlossen in meinem... Wunderbaren.
Aber ich merke, du nimmst das nicht so richtig ernst.
Das stimmt überhaupt nicht.
Tür und Angel und hier und du, ich bereite mich wochenlang vor.
Du kannst froh sein, dass es hier überhaupt stattfindet. Ich bin voll im Arbeitsmodus. Ich habe es gerade noch so geschafft, ein bisschen mich vorzubereiten und mal die neuesten Nachrichten zu lesen, um hier nicht vollkommen wie der letzte
Nuke. Bin ich da auch sehr dankbar. Aber wie gesagt, also mir fehlt noch so die gewisse Professionalität. Also ich meine... Wir werden immer wieder gelobt. Ich glaube auch aus unserer Familie. Du hast auch da von deiner Oma, glaube ich, ein krasses Feedback bekommen.
Ja, meine Oma ist natürlich immer super stolz über alles, was ich tue. Aber bei der letzten Folge hat sie mich angerufen und gesagt, Caroline, ihr werdet immer professioneller. Das ist so eine gute Dynamik und seid richtig angekommen da jetzt.
Siehste. Ja, vielleicht ist es auch so.
Ja, also danke auf jeden Fall für jedes Feedback. Ich schaue auch immer mal in die Kommentare. Also Hadi ist ja derjenige, der die dann hauptsächlich bearbeitet, der sich so in dem Wust des Internets jetzt zurechtfinden muss.
Die ich dir natürlich dann auch schicke und froh sein kann, wenn ich dann...
Hast du mir keine Kommentare geschickt?
Na doch, natürlich habe ich dir welche geschickt.
Ja?
Ja, vom letzten Mal. Aber ich bin ja froh, wenn ich überhaupt eine Reaktion darauf bekomme von dir. Also wie gesagt, ich... Hab so ein bisschen das Gefühl, du machst das so, das ist so ein bisschen für dich so ein lästiger Zeitvertreib hier. Also,
gleich die Vorwurfskeule angeschaut.
Ja, aber ich muss es ja mal sagen, weil
ja,
es ist ja...
Dann kann ja jetzt gleich rausrücken. Ich wollte dich sowieso fragen, ob wir jetzt vielleicht eine kleine Osterpause einlegen wollten.
Genau.
Nein, das ist überhaupt nicht wahr. Ich mache das total gerne hier und immer, wenn wir hier sitzen und quatschen, finde ich das super. Aber ich wünschte natürlich, und da hast du vollkommen recht, dass ich mehr Professionalität, mehr Professionalität in diesen Podcast legen könnte, die ganze Woche mehr Nachrichten lesen und schauen könnte, mich dazu informieren, hier mit Studien anrücken und mit interessanten Leuten. Aber die Tatsache ist, dass ich einfach gerade immer noch in der Einarbeitung meines neuen Jobs bin und das ist ein 12-Stunden-am-Tag-Job gefühlt. Und das wird auch nicht weniger gerade, weil, Gründe. Und dementsprechend muss ich gucken,
ja, das vereinbaren. Das soll ja auch, ist ja auch deine Profession, das soll ja auch so sein. Wir sind ja jetzt mal ausnahmsweise Freitagabend hier schon am Aufnehmen, weil das liegt daran, dass wir heute Abend unseren Telefongast haben, nachdem ich mit seinem Sekretariat hin und her verhandelt habe. Und dann haben wir den Termin heute bekommen. Also Professor Dr. Ingo Frohböse ist eigentlich der Experte, was, ja, wie gesagt, im sportlichen Bereich kann man einfach so sagen, vom Breitensport, Spitzensport, Reha-Sport, hat über 30 Bücher geschrieben übrigens. Du bist doch auch Schreiberling. Über 30 Bücher geschrieben, ist allerdings schon ein bisschen älter als du.
Na, verraten, wie er das gemacht hat.
Ja, ist ein ehemaliger Spitzensportler, ein Sprinter. Und der natürlich
100 und 200
genau, ist natürlich auch, wird viel gefragt und hat sich auch sehr kritisch geäußert zu der ganzen Geschichte, dass jetzt der Vereinssport nicht möglich ist, dass im Schulsport kaum was passiert, dass ja im Breitensportbereich sagt er eben, dass die Menschen, wir werden nachhaltig Schäden davon tragen, wenn die Menschen keinen Sport machen dürfen, denn es ist ja nicht nur Sport an sich allein, Sport hat ja auch einen großen sozialen Faktor. Und man hört ja auch immer wieder, dass die Aggressivität in Familien, die Gewaltbereitschaft in Familien zunimmt. Und Sport ist ja auch, ich weiß nicht, was bei dir ist, so ein Ventil auch für Aggression. Ich bin auch wieder aggressiv und da gibt es entweder nur Sport oder Alkohol. Wir haben uns heute für Alkohol entschieden. Oder wie wirst du deine Aggression im Moment los?
Ja, ich das habe ich ja schon mal gesagt, dass ich zurzeit eigentlich mehr Sport mache als vorher. Wir haben gestern wieder eine Session eingelegt, da waren wir zu 11. Wir waren 11 Leute über Skype und haben hier 2 Stunden lang geworkoutet. Aber ja, ich weiß total, was du meinst. Das Problem ist halt vor allen Dingen in Familien, vor allen Dingen auch gegenüber Kindern ist das so schlimm, weil Kinder, da sitze ich ja nun an der Quelle und habe da jetzt auch die letzte Woche einiges an deprimierenden Dokumentationen gesehen für die Arbeit, wo es darum ging, dass Kinder einfach dann auch so abgeschieden sind. Und das zum Beispiel, wir sagen ja immer so, es ist schlecht, dass die Schule nicht mehr stattfindet und dass die Eltern die Lerninhalte gar nicht so gut vermitteln können. Aber ehrlich gesagt, darum geht's gar nicht. Es geht vielmehr darum, dass Kinder heutzutage in der Pandemie halt nicht mehr gut sozialisiert werden, können sich gar nicht mehr mit anderen gut vergleichen, einordnen, auch mal unterordnen, Verständnis entwickeln.
Ja, Sport bietet eben unheimlich, also viel mehr als nur die reine physische Betätigung. Und 2 Beispiele, die mir jetzt so bewusst gemacht wurden, was jetzt gerade so los ist. Einmal, dass ein Sportlehrerkollege von mir erzählt hat, aus Erfurt auch, dass er quasi, die Schule hat eigentlich Sport verboten aufgrund der Anordnung. Die haben das ziemlich, ich sage es mal, krass ausgelegt. Und er hat sozusagen mit seinen Schülern heimlich Sport gemacht. Also er hat sich quasi vor seiner eigenen Schule heimlich mit den Schülern Sport machen müssen. Super. Als Sportlehrer. Ja, das ist schon irrsinnig. Ja. Und ich hatte auch vorher Woche, hatte ich Pausenaufsicht. Und wir haben ja die 5 oder 6 und man sieht ja auch auf dem Schulhof, dann die rennen da natürlich rum. Und was machen die? Spielen Fangen. Und ich bin zuallererst auf die ersten Schule gesagt, nein, ihr dürft euch nicht anfassen. Und dann habe ich gesagt, Hardy, bist du eigentlich völlig bekloppt? Natürlich, die sind froh, dass sie sich mal bewegen können, die rennen rum, die spielen was. Und ich habe es dann ehrlich gesagt, vielleicht habe ich meine Pflicht auch nicht getan, aber ich habe es dann einfach laufen lassen, weil ich dachte, mein Gott, ist doch schön, dass die sich jetzt hier wenigstens mal in diesen 20 Minuten bewegen. Aber so absurd ist es mittlerweile.
Ja, und ich tendiere auch mehr und mehr dahin zu sagen, dass man jetzt mal gucken muss, wo da das Verhältnis ist. Denn natürlich wollen wir alle nach wie vor diese Pandemie in den Griff kriegen. Und es gelingt uns gerade leider eher schlecht. Das ist nichts Neues. Zahlen steigen wieder. Aber gleichzeitig muss man jetzt auch gucken, wo an anderer Stelle, und das, darüber haben wir auch schon super oft gesprochen, die junge Generation eben verloren geht. Ja. Wie wenig Gehör die Kinder und Jugendlichen gerade bekommen. Auch das ist einfach schon wieder himmelschreiend, dass das von vornherein, wie gesagt, das war ein Punkt in dieser Doku, als es darum ging, wie gehen wir mit Corona um, was passiert im Lockdown, dass eigentlich die Rechte der Kinder, die Stimmen der Kinder überhaupt nicht gehört wurden. So, was hätte es für Möglichkeiten gegeben, von vornherein zu sagen, hier, wir brauchen aber dieses Angebot noch. Wir müssen darauf achten, dass wir das zügig wieder öffnen können, weil sonst das und das und das passiert.
Ja, ganz, ganz, ganz schwierig, wie gesagt. Und wenn du überlegst jetzt, dass die 7er, 8er, 9er, ich glaube, die sind jetzt schon Dezember, Januar, Februar, März, die sind schon fast 4 Monate zu Hause. Fast 4 Monate. Ja, also, und das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir die ab und zu mal online mal treffen. Ja, und das kann es aber auch nicht sein. Aber ich muss auch wieder sagen, ich wüsste auch nicht. Ich habe heute Vormittag, ich hatte am Computer zu tun, habe mir nebenbei die Bundespressekonferenz angeguckt, ja, wo auch der allseits beliebte Professor Karl Lauterbach da, und der sagte wieder, Leute, wir müssen sofort in einen harten Lockdown. Wir können es auch verzögern jetzt wieder. Und wir können es auch 1-2 Wochen später machen, aber es wird das Gleiche sein. Die Zahlen steigen, wir sind hart. Da habe ich wieder, ich hab sofort ausgemacht, wieder die Schnauze voll gehabt. Weil und das Schlimme ist, der Mann hatte 90% seiner Vorhersagen, hat er recht.
Ja,
also der ist ja ähnlich wie mein Ehemann. Der kriegt Morddrohungen, weil er immer der Verkünder von schlechten Botschaften ist. Aber wenn man guckt.
Der Hiobsbote.
Ja, ich weiß auch nicht, wie er das macht. Der ist am Tag in 12 Talkshows, also und jeden Tag wieder. Ja,
das weiß ich auch nicht,
aber er verkündet immer negative Botschaften und das will eigentlich auch keiner mehr hören, weil ich suche auch in der Zeitung, ich suche im Radio, ich suche im Fernsehen, ich suche die positiven Botschaften. So, wo findest du die?
Auf Instagram, da gibt es heile Welten und schönen Food-Content. Ja. Soll ich mal so ein paar Pancakes angucken.
Also ich weiß nicht, ich komme mit dem Instagram immer noch nicht zurecht, aber wenn ich da mal so einmal die Woche drauf bin, sehe ich da immer nur halbnackte Mädels, die sich da in der Sonne regeln.
Ich weiß nicht, ob das
mache ich gar nicht. Ich gucke nur einfach, da sind immer irgendwelche junge, gut aussehende, die liegen irgendwo am Strand. Ich weiß gar nicht, wo die sind.
Ich weiß gar nicht, woher das kommt, die kriegen das überhaupt nicht an.
Das sind wahrscheinlich die jetzt in dem Flieger nach Malle fliegen, wo ich auch schon wieder einen Hals bekomme, da kann ich Alkohol gar nicht trinken. jetzt erlauben wir wieder, dass die Menschen, ich kann ja die Menschen verstehen, dass sie in Urlaub fliegen wollen, dass sie Urlaub machen wollen, dass sie in die Sonne wollen,
dass
sie nach Mallorca wollen, aber jetzt stopfen die sich in einen Flieger und das zuhauf, fliegen nach Mallorca, das ist ja bis dahin okay, das tut in Spanien ja auch ganz gut, aber die Gastronomen an der Ostsee sitzen da und dürfen nicht mal die Außengastronomie aufmachen. Jetzt bringen wir die Touristen das Geld nach Spanien.
Doch, jetzt dürfen sie aber bald wieder aufmachen. Es gibt ja jetzt die Luca-App, auf die mich meine Oma auch hingewiesen hat, mit mehreren Ausrufezeichen und Fragezeichen. Ich soll mich doch bitte beim Kika mal beschweren, warum es die nicht gibt in Thüringen. Ja. An dieser Stelle möchte ich mich gerne stellvertretend für den Kika dafür entschuldigen, dass wir das nicht in die Wege geleitet
haben. Lasst uns sammeln, lasst uns die Luca-App kaufen in Mecklenburg-Vorpommern. Haben sie gekauft für 430.000 Euro.
Ja, weißt du, wer die entwickelt hat?
Naja, ja,
Smudo von Fantastische Vier.
Genau, ja, der Typ hat richtig was drauf.
Ja.
Und dann schauen wir doch mal nach Rostock.
Ja. Ja?
Und wir haben ja schon immer über Rostock, über den Matzen, Beispiel. Über den gesprochen, mit dem Bürgermeister. Rostock hat, wie gesagt, eine Inzidenz von 18, glaube ich. Die werden, du hast es, glaube ich, vorhin schon erwähnt, die werden am Wochenende Fußballspiel vor 777 Zuschauern machen. Ja. Die haben die Luca-App, die haben die Geschäfte auf. Ja, und nochmal, ich habe es glaube ich im letzten Podcast schon gesagt, lasst uns doch von diesen Menschen lernen und lasst uns von denen abgucken, wie wir es machen können. Das muss doch irgendwie möglich sein. Und wie gesagt, die Gastronomen, jetzt wenn mal angenommen, jetzt ist es ja noch kalt, aber wenn es wieder warm wird, dann lasst denen doch die Außengastronomie aufmachen. Das muss doch möglich sein, weil wir richten die zugrunde. Es tut mir so leid für die. Und aber andererseits habe ich jetzt auch zu meiner Chefin und meiner Chefin gesagt in der Schule, du bist jetzt die Bundeskanzlerin. Caroline Rommels.
Was tust du?
Was machst du?
Ja.
So.
Und da siehst du dich einer Situation gegenüber, auf der einen Seite, wie du gesagt hast, die Gastronomen, die Kulturschaffenden, die Menschen überall auf der Welt, nicht nur in Deutschland, können nicht mehr, wollen auch nicht mehr. Die brauchen ihre Pause, die brauchen ihren Urlaub, die brauchen auch ihre Bars, ihre Clubs. Das klingt vielleicht alles blöd, aber es ist ja so. Und Stichwort Depression ist auch eine Sache, über die kaum gesprochen wird, meines Erachtens. Ja. Aber es wird ja immer dringender und Gewalt im Haushalt hast du auch schon angesprochen. Aber auf der anderen Seite siehst du, ich habe es bei Zeit Online heute schon gesehen, mit Schrecken, wie sich die Virusmutanten entwickeln. Wir haben die südafrikanische, wir haben die brasilianische, wir haben die britische und es wird ja immer mehr. Der Virus hört ja nicht auf. Der Virus ist anders als wir, der macht keinen Feierabend. Der arbeitet schön fleißig all day long weiter. Und dieser Situation sehen wir uns gegenüber. Vielleicht auch mal an all die Menschen da draußen, die immer auf die da oben schimpfen. Ich kann schon verstehen, dass ihr alle frustriert seid und dass ihr auch vieles nicht versteht. So Stichwort AstraZeneca, es ist für mich auch ein Riesenfeld, wo ich nicht mehr überblicke, so es wird gestoppt, jetzt ist es wieder da. Was ist das Problem dabei? Wie erklärt man das? Man braucht einfach super lange, um dahinter zu steigen und sich zu informieren. Und die Zeit hat ja keiner von uns. So, niemand hat diese Zeit, jeden Drosten-Podcast dazu zu hören, jeden Artikel dazu zu lesen. Haben wir alle nicht. Aber vielleicht ein Stückchen weit Verständnis immer mal aufbringen für die Menschen, die diese Entscheidung treffen müssen. Denn die wissen es oft auch nicht. Die müssen sich oft auch beraten. Also hoffentlich müssen die sich beraten lassen.
Naja.
Und jetzt
kommt erschwerend dazu, dass wir dieses Jahr sowohl Landtags- als auch Bundestagswahlen haben. Und du wirst sehen, am Montag treffen sich, glaube ich, die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Das wird richtig Stress geben, weil natürlich die Politiker jetzt merken, wenn wir jetzt weiter so anziehen, dann werden sagt das Volk, wir wählen euch nicht mehr. Wir haben jetzt die Schnauze voll.
Ja.
So. Und sowohl im Land, also im Thüringer Land, als auch im Bund wird gewählt. Und das ist jetzt ein Zwiespalt. Und deshalb habe ich auch das Gefühl, dass die Politiker auch viel das in die Landkreise abgeben, was die Landräte die Entscheidung treffen und so weiter. Das ist auch ein Zwiespalt, wo ich sage, auch nicht so einfach, gell? Aber
muss man auch sagen, also ich habe auch gehört in einem Bericht, dass die CDU ja so massiv gerade an Stimmen verliert, was mich gewundert hat. Ich glaube bei Funk hat geschrieben, CDU große Verliererpartei der Pandemie, wo ich auch dachte, eigentlich dachte ich, die haben eher gewonnen dadurch, weil sie sich ja anfangs recht gut geschlagen haben. Ich denke aber, und das hat der auch gesagt, das liegt daran, dass Frau Merkel eben aufhört und dass viele ein großes Vertrauen in Merkel immer gesetzt haben und deswegen CDU gewählt haben und jetzt mit möglicherweise Laschet als nächsten Kanzlerkandidaten ist nicht unbedingt das Vertrauen so groß geworden, weil es eben auch eine neue Situation ist.
Dann hast du aber die Maskenskandale ein bisschen ignorierend jetzt. Wenn jemand 650.000 Euro für die Vermittlung von Maskengeschäfte, wie viele Millionen hat er denn da verkauft? Also, da muss man natürlich auch sagen, Leute, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das geht wirklich nicht, aber gut, okay. Vielleicht nochmal, um wieder was positiv zu sagen. Du weißt ja, dein Opa ist ja im Vorstand vom Lions Club. Mhm. Weißt du, was der Lions Club ist?
Naja, so eine Wohltätigkeitsorganisation.
Genau, übrigens nur für Männer. Ja,
ja, das
finde klassischer
das, Männerclub. Was ist das? Entschuldigung,
jetzt, Caroline, jetzt,
Entschuldigung, was, jetzt, was ist das für ein Unsinn?
Red jetzt nicht dazu.
Was ist das für ein Unsinn?
Also, pass auf, das ist kein Unsinn. Das macht
alte, reiche Männer oder was?
Das macht einen großen Sinn, weil diese jungen und älteren Herrschaften tun Gutes und die haben jetzt wirklich ein super Projekt ins Leben gerufen und zwar haben sie eine Idee entwickelt, ich glaube Jürgen war das, dass man den Gastronomen jetzt helfen muss in der Stadt Bad Langensalza und hat gesagt, wir machen Folgendes. Wir beauftragen Gastronomen für die Schulen der Stadt Bad Langensalza Buffets zu erstellen. Das heißt also, jetzt haben wir 6 Schulen, die Schulen habe ich auch schon alle informiert, die haben auch alle gesagt, juhu, sehr schön, machen mit. Die Gastronomen bekommen einen Auftrag, sprechen mit den Schulen ab, was sie haben wollen. Wir wollen natürlich jetzt nicht hier Chicken McNuggets und Burger natürlich nur. Natürlich soll was sein, was die Kinder auch mögen, aber auch ein bisschen was Gesundes sein. Die werden nach Vorstellung der Schule Buffets machen. Die Gastronomen kriegen das Geld vom Lions Club. Ja, der Lions Club tut was Gutes, die Gastronomen, denen wird was Gutes getan, weil sie wieder Aufträge bekommen und die Schulen können kostenlos essen. Das Einzige, was sie eben machen müssen, ist, dass eben Corona-konform am besten die Buffets draußen aufbauen, dann ein Schichtsystem eintragen, dass die Schüler sich nicht am Buffet sammeln.
Ich muss natürlich aufpassen, dass
aber das ist wieder Bad Langensalza, das gefällt mir super gut, finde ich super schön, ja, die Geschichte einfach, Leute helfen sich gegenseitig, alle haben was davon, die Lions haben gesagt, wir müssen wieder was tun und so gesehen wird das eine runde Geschichte, das ist Win-Win-Win-Situation sozusagen, genial.
Selber was machen, selber was auf die Beine stellen.
Noch eine Geschichte dazu, der Kinobetreiber Sven, kennst du ja auch, mit dem ich mittlerweile jetzt, wir spielen, also das ist auch so eine positive Sache, wir spielen regelmäßig Dart. Ja, also,
für wen ist das jetzt positiv?
Wir spekulieren eigentlich drauf, dass das Dart olympisch wird, weil dann hätte ich vielleicht auch nochmal die Chance, im hohen Alter nochmal an Olympischen Spielen, so wie mein Bruder Konstantin, teilzunehmen.
Auch. Ich glaube, ich könnte auch mitmachen.
Nein, kannst du nicht mitmachen, Karin, weil du nicht da trainierst. Wir trainieren das jedenfalls. Ich wollte aber sagen,
weiß gar nicht, ob ich das trainiere.
Der ist ja rumgefahren.
Die Löcher in der Wand gesehen?
Der ist ja rumgefahren und hat ja Unternehmen und Förderer und sowas hat den Popcorn gebracht. Und da hat die Firma TMP, das kann man ja auch mal sagen, die ja auch mit dem Weitsprung-Meeting sehr tief liiert waren. Und die haben gesagt, oh, das finden wir cool, Herr Helmschroth, 52 Mal Popcorn, bitte nach zur TMP liefern. Wir wollen es uns angeklagt, wir bezahlen es nicht auch. Süß. Super. Und so passieren Sachen. Und es wird auch, das darf ich aber noch nicht sagen, weil es noch nicht ganz spruchreich ist, auch das Hofland-Klinikum wird jetzt dem Kino, übrigens nicht nur in Bad Langensalza, auch in Mühlhausen, weil da auch ein Haus ist, Klinikum, wird auch nochmal helfen. Also wirklich
hast
schöne Sachen.
Hast du gerade gesagt.
Schöne Sachen,
sagen,
ja, weil es noch nicht ganz spruchreich ist. Aber sowas aber. Ja, und das sind also schöne Geschichten und ich finde das gut und jetzt, das ist auch das Wichtigste, jetzt ist es so, es ist alles schwer erträglich, ich habe auch oft schlechte Laune, aber wenn wir zusammenhalten, machen wir das Beste draus und dann da können wir anschauen. Also haltet zusammen, Freunde, und dann kriegen wir das auch hin.
Und lasst Frauen in den Lions Club, was ist denn das für ein Unsinn?
Caroline, du verstehst das jetzt nicht, das ist jetzt... Aber wir müssen jetzt umschwenken, denn das ist ja, wenn man schon so einen tollen Menschen mal die Möglichkeit mit dem mal zu telefonieren.
Ganz kurz, wie sprichst du seinen Namen aus? Weil der Typ bei Sport im Osten hat nämlich Froböse gesagt.
Nein, wir sagen Froböse.
Okay.
Froböse. Kannst du, aber ich würde dir dann schon vorschlagen, da du ja gut dazu, dass wir jetzt mal, Herbert Müller hast du ja auch wieder geduzt, aber jetzt mal siezen. Also ein bisschen Respekt muss schon sein. Das ist ein toller Mann, der wird vielleicht sogar keinen Wert drauf legen, aber ich finde.
Ich bin in einer Generation aufgewachsen, wo die Hierarchien flach sind.
Okay. So, dann wollen wir jetzt mal probieren.
Gucken wir mal, ob er schon in den Startlöchern steht.
Hier ist Ingo Froböse. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Professor Froböse. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Two of Us, der Podcast zur Talkshow Krause ist persönlich. Mir gegenüber sitzt meine Tochter Caroline.
Hallo, Herr Froböse.
Hallo, Frau Krause, ich grüße Sie auch.
So, Herr Froböse, also ich habe meiner Tochter gerade nochmal erklärt, wer Sie sind sozusagen. aber ich bin sehr, sehr froh und das möchte ich am Anfang wirklich mal sagen, dass das so unkompliziert und schnell ging mit Ihrem Sekretariat und so weiter, dass wir Sie heute haben. Wo erwischen wir Sie jetzt gerade?
Wir sind in Köln, hier ist ja meine Heimat, das ist ganz in der Nähe der Sporthochschule und ich schaue gerade ins Grüne, in den Wald hinein.
Sehr schön.
Klingt aber angenehm.
Schön. Herr Froböse, wenn wir fragen dürfen, wie sah heute Ihre sportliche Betätigung aus?
Ja, ich bin heute Morgen natürlich ganz gemütlich erstmal aufgestanden. Das ist schon mal die erste sportliche Betätigung, die ich gemacht habe am Tag. aber grundsätzlich mal Spaß beiseite. Ich habe im Augenblick Achillessehnenbeschwerden. Oh. Und das bedeutet also, dass ich gerade nicht jeden Tag laufen kann. Und das hat dazu geführt, dass ich aktuell jeden Tag, wenn ich dann eben nicht laufe, aufs Fahrrad gehe, aufs Fahrradergometer gehe. Und das habe ich gemacht. Das heißt, also ich war vorhin so eine Dreiviertelstunde auf dem Rad und bin dann so ein bisschen, habe ich mich abgestrampelt.
Also auf dem Ergometer mit Blick zum Wald, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, so ähnlich, so kann man das sagen. Das heißt, man muss sich ja immer ein bisschen dann auch, das ist nämlich ziemlich langweilig für mich auch. Ich habe laute Musik immer an, um mich ein bisschen zu motivieren. Normalerweise bin ich ja jemand, der gerne draußen Sport treibt und dann am Fahrradergometer. Ja, für den Fuß mache ich es mal ganz gerne, aber es ist nicht Spaß.
Aber da kann ich gleich mal einhaken. Ich mache das nämlich auch. Also wenn draußen das Wetter nicht schön ist, ich habe auch einen Ergometer. Aber ich muss nur sagen, Herr Vorbisse, eigentlich, es ist stinklangweilig. Ich versuche immer, mein iPad mit draufzulegen oder mir einen Podcast anzuhören oder Musik anzuhören. Aber irgendwie nach 20 Minuten, wenn dann so der Schweiß runtertropft, dann ist mir das eigentlich alles scheißegal. Also ich bin am Ende, ich weiß, wie geht es Ihnen wahrscheinlich auch, am Ende bin ich total stolz, wenn ich es geschafft habe. 40 Minuten, ich bin Kochleder gar, spitznass. Aber vorher, bevor ich mich da draufsetze, muss ich übelst mit mir kämpfen. Das geht Ihnen auch so, oder?
Nee, sagen wir so. Also das ist bei mir schon eine Routine, das Draufsetzen. Nur ich habe unterwegs, habe ich schon ein paar Dellen in meiner Motivation dabei, auf jeden Fall. Okay. Und das heißt also, ja, das Fahrradfahren auf der Stelle und dann wirklich nur starren in einen Raum möglicherweise, oder das ist schon nicht schön, wo nicht so viel passiert. Also man kann ja auch nicht gucken, und da ich ja im Augenblick das fast jeden Tag mache, kenne ich jetzt jedes Blatt schon auswendig. Ja, das ist nicht so nett.
Muss ich mir vorstellen, dass Sie da ein eigenes Fitnessstudio dafür haben, Herr Frohböse, wo dann das Ergometer steht?
Sagen wir so, also ich mache das immer bei mir in der Sporthochschule, und da habe ich am Büro in der Nähe, schon 20 Meter daneben, habe ich eine große Therapie- und Trainingseinrichtung, und da begebe ich mich immer rein, und dann fahre ich dort eben auf, ja, natürlich, wir sind sehr gut technisch ausgestattet, so kann man es wirklich sagen, und da habe ich hohes Equipment, und das nutze ich natürlich auch.
Jeden Tag?
Ich mache jeden Tag das so.
Ja, schon bewundernswert.
Herr Frohböse, wir müssen natürlich mal auf diese besondere Situation hier im Lockdown dann kommen, aber vielleicht mal die Einstiegsfrage dazu: Hat sich Ihr Sportverhalten seit einem Jahr, also seit Mitte März war ja letzten Jahres, begann das Jahr, hat sich das Sportverhalten verändert bei Ihnen persönlich?
Ja, ich würde sagen, schon so. Meine Frau und ich betreiben ja relativ viel Sport, normalerweise immer sehr zusammen. Die ist auch sehr leistungsstark. Nur aktuell eben geht es ja bei mir nicht, aber wir sind schon sehr viel häufiger sportlich unterwegs gewesen, das muss man schon sagen. Beide haben wir schon resümiert, dass wir dieses Jahr mehr Sport gemacht haben als davor die Jahre, das ist gar keine Frage. Meine Frau ist sowieso immer noch ein bisschen konsequenter als ich, aber das, was hinzugekommen ist, wir haben wirklich sehr viel intensives Muskeltraining auch im letzten Jahr getrieben. Ja. Und so können wir beide sagen, dass unsere Form, dadurch, dass wir etwas mehr gemacht haben, ich bin ja viel weniger auf Reisen, weniger auf Bühnen abends und so, ne? So habe ich sehr viel mehr Zeit, gerade auch in den Wintermonaten gehabt. Ja, wir haben mehr Sport getrieben.
Okay. Jetzt ist das ja so, ich bin ja selber von Hause als Sportlehrer, dass ich festgestellt habe, dass die, also meine Freunde, die auch Sportlehrer sind oder die sportlich aktiv sind, dass die in Corona-Zeiten sogar noch sportlich zugelegt haben. Aber ja,
bei mir selber auch, genau.
Aber, und darüber müssen wir natürlich reden, was natürlich extrem abgenommen hat, in Thüringen gibt es ja auch dazu valide Zahlen, sind die Mitglieder in Sportvereinen. Es ist so, dass im Schulsport momentan kaum was möglich ist. Wir durften in Thüringen, ich weiß nicht, wie Sie es wissen, mussten wir bis Montag eigentlich, wenn wir überhaupt Sport gemacht haben, mit Masken Sport machen, egal ob drinnen oder draußen. Jetzt dürfen wir seit Dienstag, dürfen wir zumindest die Masken absetzen. Die meisten Schulen, die jetzt Kinder in der Schule haben, sind ja meistens Abschlussklassen oder Teilklassen. Mhm. Die dürfen entweder gar keinen Sport machen oder eben, wie gesagt, in diesen Kleingruppen im Klassenraum oder wie auch immer. Jetzt passiert ja da unheimlich was. Und ich glaube, Sie haben ja auch im Januar oder Februar dazu sich schon mal geäußert, haben quasi der Politik auch, ja, kann man ja so sagen, Vorwürfe gemacht. Sie haben gesagt, wir erzeugen die Patienten der nächsten 10 Jahre. Vielleicht können Sie uns nochmal oder die Zuhörer nochmal Ihre Meinung kurz nochmal darstellen.
Also ich habe eine sehr laute Meinung dazu, die artikuliere ich auch immer wieder sehr stark. Es ist Folgendes. Wir haben ja bisher immer die körperliche Aktivität, die Bewegung und Sport als das Gesundheitsinstrument überhaupt verstanden. Das heißt, wenn jemand gesagt hat, okay, ich habe eine besondere Problematik wie Diabetes, wie Osteoporose, wie auch eine neurologische Erkrankung, wie Bluthochdruck und. Immer haben wir gesagt, treibe Sport. Hatte ein tolles Image. Und plötzlich, seit einem Jahr kippt dieses Image um und Sport ist hochgefährlich, Sport ist brisant, Sport verteilt Viren, pass bloß auf. Das heißt also, wir haben unmittelbar das Image des Sportes komplett umgedreht von weiß auf schwarz. Erstes Problem. Da wird der Sport lange drunter leiden. dass der Sport wieder zurückgewinnt, also quasi die Reputation, die er bisher gehabt hat, nämlich als eine der wichtigsten Bildungsinhalte, die die Körperlichkeit überhaupt beinhaltet. So, das Zweite ist, dass wir, weil wir jetzt natürlich wissen, dass Körperlichkeit so wichtig ist, gegen viele Erkrankungen zu wirken, in der Prävention oder auch in der Therapie, haben wir auch hier einen Verlust, weil wir es eben nicht machen dürfen oder nicht machen sollen. Das bedeutet, also für viele Erkrankungen ist das wichtigste Therapeutikum, quasi beispielsweise gegen Diabetes, der beste Energiefresser ist Muskelarbeit, bei Bluthochdruck der beste Schutz für Gefäße ist körperliche Aktivität, ja. Gegen den Herzinfarkt zur Stärkung und der Durchblutung des Herzmuskels die beste Aktivität ist körperliche Aktivität und auch fürs Gehirn und. Die Liste könnte unendlich fortgesetzt werden. Und genau das tun wir gerade nicht. Wir haben eine Bewegungsmangelpandemie, gerade die wir seit einem Jahr vor uns hertreiben. Und diese Pandemie wird uns die nächsten 10 Jahre beschäftigen und wird uns genau deswegen die ganzen Krankheiten der Zukunft deswegen auch bescheren, weil viele unserer Erkrankungen sind ja selbstgemacht, zivilisationsbedingte Erkrankungen. Da ist der Bewegungsmangel seit vielen Jahren eben ganz, ganz, ganz viel verantwortlich dafür. Und das forcieren wir jetzt gerade.
Ja.
Nun ist es ja aber so, Herr Professor Frohböse, dass ja an sich nicht komplett jedweder Sport wegfällt in der Pandemie. Also an sich ist ja jeder in der Lage, Sport zu machen, so wie ihr beide das jetzt zum Beispiel erzählt habt mit dem Ergometer. Nur der Vereinssport und auch der Sport in Gemeinschaft fällt quasi weg. Und das sehe ich vor allen Dingen problematisch für Kinder und Jugendliche, die ja eher weniger dazu neigen, sich aufs Ergometer zu setzen oder eine Runde joggen zu gehen, sondern dann eher darauf angewiesen sind, diesen Gruppensport wahrzunehmen.
Also auch hier habe ich 2 Antworten drauf. Erste Antwort ist, 85% der Menschen treiben auch vor Corona keinen Sport. Das ist viel zu viel. Und denen haben wir noch mehr Beweglichkeit jetzt weggenommen. Das heißt also, wir kennen natürlich auch alle, die im Sport unterwegs sind, kennen fast nur sportliche Menschen. Wir bewegen uns in einer Blase. Da draußen sind eben viele Menschen doch wirklich immer noch ganz, ganz weit weg vom Sport. Und ich mache ja immer eine Befragung jedes Jahr, wie gesund lebt Deutschland? Und ich sage Ihnen, 85% der Deutschen treiben nicht regelmäßig in der Intensität, die wir als Sportlehrer oder Sportwissenschaftler uns wünschen würden, Sport.
Ganz kurz, aber was ist damit gemeint? Also wenn damit gemeint ist, jeden Tag eine Stunde auf dem Ergometer, dann gehöre ich da auch zu diesen 85%.
Nee, da gebe ich Ihnen recht. Aber 1 bis 2 Mal in der Woche, das ist auch wie okay. Nichts. Ich gebe Ihnen mal eine Zahl. Schauen Sie mal, eine Woche hat 168 Stunden. Und wenn Sie davon 2 Mal pro Woche 60 Minuten Sport treiben, dann sage ich ja und? Was ist das denn? 166 Stunden sind Sie immer noch inaktiv. Und das ist die große Problematik. Ja, und deswegen sage ich auch immer, ich treibe gar nicht viel Sport. Wie gesagt, mindestens 6 Mal pro Woche, 1,5 Stunden macht 9 Stunden pro Woche. Und wenn ich das abziehe von 168 Stunden, treibe ich immer noch 159 Stunden keinen Sport. Und so muss man das betrachten. Das heißt, die meisten Menschen treiben eben nicht nur Sport, sondern sie bewegen sich im Alltag auch viel zu wenig. Sie gehen viel zu wenig Wege, sie nehmen nicht die Treppe, sie sitzen viel zu viel rum und. Das heißt also ein Gesamtkonglomerat der Inaktivität, was wir in unserer Gesellschaft haben, und das wird leider immer schlimmer. Aber jetzt nochmal zurück zu Ihrem Einwand, Kinder. Ja. Kinder brauchen körperliche Aktivität, um natürlich erstmal ihren Körper zu bilden. Nicht umsonst hieß das Fach ja auch früher in der Schule Körperbildung. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir nennen es jetzt Sport, was ich auch nicht so schön finde. Denn Körperbildung ist was ganz anderes. Und das brauchen gerade Kinder in der Grundschule. Und gerade in den Entwicklungsprozessen bis zum 14., 16. Lebensjahr ist das immer noch Bildung. Darüber hinaus hat es eben in der Bildung eben nicht nur körperliche Aspekte, sondern emotional-soziale Aspekte. Dass ich Werte lerne des Sports, dass ich Niederlage gewinnen, dass ich soziales Gefüge lerne, dass ich Einordnung, Unterordnung, mit jemandem partnerschaftlich zusammen sein und. Das ist das, was ja auch verloren geht. Und das kann man in der Familie einfach nicht lernen, sondern das muss man in seiner Gruppe lernen. Da muss man sich beweisen, da muss man kämpfen für bestimmte Dinge. Und auch das fehlt den Kindern gerade exorbitant.
Ja, und das fehlt nicht nur den Kindern. Herr Vollböse, ich habe eine Frauensportgruppe, die ist im Alter von, ich glaube, 60 bis über 80 Jahre. Wir machen das über 20 Jahre, jeden Dienstagabend. Und da, für mich ist neben dem sportlichen Effekt aber auch eine riesen soziale Komponente. Die Frauen treffen sich, die Frauen quatschen, die Frauen gehen danach in die Kneipe, trinken ein Glas Wein. Das ist ja mehr als nur diese physische Betätigung, sondern Sport hat ja unheimlich viele soziale, Sie haben es ja eben beschrieben, Komponenten. Und die gehen ja jetzt komplett flöten.
Ja, also das ist ja das zum Glück, Und das ist, wir haben ja gerade auch nochmal die Zahlen von den Vereinen betrachtet. Meistens sind ja die Älteren doch relativ stabil im Verein. Die bleiben ihrem Verein ja treu. Ja. Viel schwerer wird es natürlich sein bei den Kindern und Jugendlichen, wenn Mama und Papa gar nicht so richtig Sport wollen, aber das Kind gerne, aber dann müssen die Mitgliedsbeiträge gezahlt werden. Und dann drückt natürlich das ein bisschen aufs Portemonnaie in der aktuellen Zeit. Und die Kinder wieder zurückzugewinnen, die ja mittlerweile eben 68 Minuten mehr an Zeit vor dem Computer verbringen, also eine Stunde mehr, hat man ausgerechnet. Jetzt haben wir schon 4,5 bis 5 Stunden jeden Tag, mindestens im Durchschnitt. Und die wieder zurückzugewinnen, das ist das eigentliche Problem. Das heißt, wir verlieren gerade Kinder und Jugendliche in den Sportorganisationen. Und das wird letztendlich ganz schwer sein, die wieder zurückzugewinnen.
Ja, vor allen Dingen verlieren wir sie, glaube ich, in die digitale Welt. Ich glaube, die Kinder werden jetzt viel mehr an der PlayStation sitzen und viel mehr vor den Computern sitzen. Das ist natürlich auch eine schöne Sache für sie, aber natürlich kontraproduktiv für den Körper.
Ja. Ja, die Konkurrenzsituation gegen diese digitalen Medien, die haben schon verstanden, die Kinder und Jugendlichen zu faszinieren und zu binden. Ja, das ist schon gar keine Frage. Und die haben es auch geschafft, dass man sich immer noch sozial irgendwo im virtuellen Raum treffen kann. Mhm. Was man ja, und das heißt also dort auch wird ein bisschen kompensiert. Ja. Das bedeutet also, dass man sich eben digital die Freundschaften wenigstens noch erhält. Und das kann der aktuelle Sport eben nicht leisten, weil eben die Gruppen nicht möglich sind. Und genau das in der Konkurrenz gerade zu den virtuellen Spielen, das wird schwer für den Sport.
Definitiv. Aber jetzt machen wir Sie mal ganz kurzfristig zum Bundeskanzler. Wir haben ja vorhin schon gesagt, wir wollen ja auch nicht nur meckern. Lehrer sind ja auch so, neigen immer so ein bisschen so viel zu meckern, aber wir wollen ja auch versuchen, mal Auswege aufzuzeigen. Was sind Ihre ersten Amtshandlungen als Bundeskanzler?
Ja, das kann ich Ihnen sagen. Erstmal würde ich die tägliche Sportstunde einführen.
Oh, in den Schulen. Danke.
Ja, also erstmal die tägliche Sportstunde in den Schulen. Dann würde ich bestimmte Mobilitätskonzepte ändern. Ich habe gerade einen wahnsinnigen Trend hin zu E-Bikes, die ich nicht verteufeln möchte. Aber auch das ist eben etwas anderes bewegen, als ich es mir vorstelle. Es ist vor allen Dingen der Trainingsreiz nicht ausreichend dabei. Und wir müssen nun mal in jedem Alter trainieren. Das heißt, ich würde sehr viel mehr darauf Werte legen, das Fußgängerdasein wieder zu optimieren. Der bleibt nämlich gerade auf der Strecke. Das heißt, wir diskutieren gerade nur über motorisierten und teilweise natürlich E-Mobilität, aber wo bleibt der Fußgänger? Und ich weiß es aus den großen Städten, die haben wirklich kaum eine Chance, sich auch gegen die Radfahrer aktuell zu behaupten. Also auch hier müssen neue Konzepte her, um das Fußgängertum einfach zu optimieren. Ich würde die Arbeitgeber verpflichten, gesundheitsförderliche Maßnahmen im Betrieb zu ergreifen und dass auch hier täglich angeleitete Unterrichtseinheiten im Betrieb stattfinden müssen. Dementsprechend, so wie die Asiaten es immer machen, Bewegungseinheiten hier zu fördern, das auch steuerlich unterstützen. Ich würde letztendlich einen Solidaritätszuschlag nehmen für all jene, die sich aktiv bewegen. Ich würde beispielsweise die Krankenkassen zu einem Fitnesstest verdonnern, dass Leistungsfähigkeit belohnt wird, gesundes Verhalten belohnt wird, dass wir ein Bonussystem bekommen für all jene, die sich gesund erhalten, wie bei einer Autoversicherung, dass wir auch hier aber in der Krankenversicherung andere Systeme bekommen, Bonus und Malus, denn auch hier sehen wir gerade in Corona-Zeiten, dass wir viele selbstgemachte Erkrankungen haben, auf denen wir natürlich gerade unter dem Solidarprinzip auch verständlicherweise leiden. Aber trotz allem würde ich einen Leistungsgedanken in das System hineintragen und dementsprechend würde ich sehr viel mehr Steuermittel in körperbildende, bewegungsfördernde und vor allen Dingen mobilitätsfördernde, selbstständige mobilitätsfördernde Konzepte stecken. Und dementsprechend doch, glaube ich, hier eine Kampagne fahren, gerade jetzt sofort post-Corona, die eben ja aktuell mehr Menschen in Bewegung bringt und Bewegung wieder zu einem normalen Zustand werden lässt.
Aber jetzt mal eine blöde Zwischenfrage. Warum machen das denn die Krankenkassen nicht? Denn sie erzeugen sich doch selber die Kosten der Zukunft.
Ja, das kann ich Ihnen sagen, weil die Falschen über die Verwendung der Mittel entscheiden. Es gibt ja einen ganz klaren, ein Gremium, was darüber entscheidet, welches aber nur aus Apothekern und Ärzten zusammengesetzt ist. Primär. Das ist der Bundesausschuss. Und dieser Bundesausschuss entscheidet darüber, welche Maßnahmen förderungsfähig sind im Sinne der Krankenkassen. Und daran erkennen Sie schon, es wird leider zu viel Geld an Krankheit verdient als an Gesundheit. Mhm. Und wenn Sie mal die ganzen Kosten aktuell betrachten, wir liegen gerade so bei 300 Milliarden Euro Gesundheitskosten bei uns, direkte Kosten bei uns im Lande, davon sind nur 2% maximal für die Prävention aufgewendet und dann erkennen sie schon 98% für die Behandlung, für Krankenhauskosten, für alle möglichen gerade Dinge, insbesondere auch für Medikamente. Und man hat kein Interesse, weil das Geld ist verteilt.
Ja, klar.
In die Prävention möchte man das nicht investieren. Und das habe ich schon ganz häufig in Berlin, wenn ich in Berlin bin, habe ich das schon häufig gehört. Frohböse ist alles gut, was Sie sagen, aber das Geld ist verteilt.
Okay. Ja, jetzt bin ich aber jetzt mal Herr Bundeskanzler Frohböse, ich bin jetzt aber mal Karl Lauterbach. Und ich sage jetzt Herrn Bundeskanzler Frohböse, Herr Bundeskanzler, das geht so nicht, denn die Zahlen steigen an. Das britische Virus ist noch viel ansteckender. Wir werden uns auch beim Sport anstecken. Wir müssen wieder noch mehr einschränken. Wir müssen in den ganz harten Lockdown gehen. Wir können keinen Sport mehr gemeinsam machen. Das geht nicht.
Also erstmal will ich sagen, ich kann eine der größten Gesundheitskrisen, die wir je hatten, nicht nur mit ökonomischen Mitteln in den Griff kriegen. Und das wird gerade gemacht. Das heißt also, das Einzige, was ich von der Politik höre, ist zurückfahren und wir zahlen doch alles. Deswegen, wir brauchen eine Gesundheitskrise, die müssen wir mit gesundheitlichen Fragestellungen ebenfalls parallel beantworten. Und dementsprechend heißt das, wir können ja gerne in einen Lockdown gehen, aber wir dürfen das Thema Bewegung, wie auch immer, nicht vernachlässigen, weil dadurch wird die Leistungsfähigkeit unter anderem auch des Immunsystems ja deutlich mehr reduziert. Wir schaffen bei den Alten noch mehr Pflegebedürftigkeit, wir machen sie noch labiler gegen die Angriffe des Virus, noch viel letztendlich auch angreifbarer, machen wir viele Dinge, die gerade auch im Sinne der Krankheitsprävention hier auf der Strecke bleiben, so die viele Zielgruppen deutlich anfälliger gegen den Virus, wissen wir zum Beispiel die Übergewichtigen, die Bluthochdruckkranken, die Diabetiker, und auch die schützen wir nicht, indem wir sie einfach wegsperren, nein, wir reduzieren deren Ressourcen. Das bedeutet also, wir können das eine zwar tun, einen Lockdown gehen, aber wir dürfen das Bewegung, die Bewegungs letztendlich Aktivierung der Menschen nicht unterlassen, weil wir dann deren Ressourcen weiter abwirtschaften und dementsprechend uns noch anfälliger machen gegen das Virus.
Ein Punkt, den Sie angesprochen haben, Herr Frohböse, dass die Betriebe und die Firmen, also als Arbeitgeber, man quasi auf diese gesundheitsfördernden Maßnahmen Rücksicht nimmt. Das wäre ja prinzipiell möglich, das machen ja auch schon viele Unternehmen. Also ich kann sagen, dass ich in einem Unternehmen arbeite, wo das durchaus angeraten wird, wo mehrfach darauf hingewiesen wird, dass zwischen den Telefonschalten auch mal eine Runde spazieren gehen an der Tagesordnung sein sollte. Das reicht ja manchmal schon aus. Also eine Stunde spazieren gehen am Tag wäre ja schon viel gewonnen. Gehöre ich aber zu eher der privilegierteren Schicht, möchte ich mal sagen. Und beispielsweise eine Krankenschwester, die eine 12-Stunden-Schicht hinter sich hat oder ein Busfahrer, der den ganzen Tag fährt, hat vermutlich weniger Anreize und auch vermutlich weniger Möglichkeiten, diese Stunde spazieren gehen in Anspruch zu nehmen. Was würden Sie denn diesen Menschen empfehlen? Wie können die denn ihre Gesundheit, ihre Bewegung fördern? Was gäbe es da für Möglichkeiten?
Also grundsätzlich freue ich mich ja, dass Sie in einem Unternehmen sind, welches das schon tut. Es gibt ja auch einige Anreize. Es werden ja ungefähr 2 Euro pro Versicherten pro Jahr, nur mal die Summe auf der Zunge zergehen lassen, 2 Euro pro Versicherten pro Jahr in die betriebliche Gesundheitsförderung gesteckt. Und auch da haben die Kassen, die Krankenkassen immer noch Probleme, um ausreichend Unternehmen zu finden, die dieses abgreifen. Also auch hier ist die Sensibilität der Unternehmen noch nicht so groß. Und ich bin mir sicher, dass gerade Corona auch immer noch mehr dazu führen wird, dass dieses Thema von der Agenda erstmal verschwindet. Leider. Aber jetzt kommen Sie natürlich, es gibt ja viele Menschen, wo Sie richtigerweise sagen, die haben eben ganz andere Arbeitsplätze, wo sie nicht angeleitet etwas tun können, wie diese ganzen Busfahrer, auch die Menschen im Schichtbetrieb, große Probleme natürlich. Und die muss man bei ihrer Selbstverantwortung wirklich packen. Und da meine ich, wenn ich zwar keine Kursstunden, keine angeleiteten Maßnahmen habe, dann muss ich sie wenigstens kompetent machen. Ich muss sie kompetent machen in dem Sinne, dass sie selbst Werkzeuge für sich entwickeln, zum Beispiel Wege anders zu gestalten und außerhalb ihres eigentlichen Arbeitslebens dann Maßnahmen ergreifen, die sie gesund halten. Denn das ist immer das, was ich sage, Gesundheit kann man nicht kaufen, die muss jeder von uns selber machen. Und dementsprechend hat auch jeder die eigene Verantwortung dafür, das zu tun. Wir sind ja leider natürlich etwas anders gepolt. Wir erwarten ja, dass wir behandelt werden. Wir erwarten ja von der Krankenkasse, dass sie etwas für uns tut. Das ist aber nicht der Fall. Wir haben eine Solidargemeinschaft. Wir zahlen gerade für die anderen. und heißt also, für uns selber müssen wir selber etwas tun. Und dafür brauchen wir Kompetenzen, Wissen und Information. Und das wäre schon mal das Mindeste, was ich von den Krankenkassen erwarte und vor allem auch von den Betrieben erwarte, dass sie jeden ihrer Arbeitnehmer so kompetent machen, dass er in seinen Pausen, egal wo er ist, etwas ergreift, was an Maßnahmen ihm dienlich ist. Und das beginnt beispielsweise auch beim Essen. Wir lassen doch die Menschen, die gerade unterwegs sind, völlig alleine und dann an jeder Frittenbude stehen, weil sie nicht genau wissen, welche Alternative gibt es. Ja. Oder warum gibt man nicht jedem Menschen, der im Außendienst ist, immer eine Wasserflasche mit? Das kostet doch nichts. Warum überlassen wir es ihm, an jeder Bude eine Limonade zu kaufen, wo wir genau wissen, dass sie nicht gut ist? Das bedeutet also, dass alle diese Menschen Unterstützung brauchen. Zunächst erstmal Kompetenzen und dann sind ganz einfache Maßnahmen zu ergreifen, die ganz leicht die Gesundheit der Menschen einfach verbessern.
Ja. Ja, bin ich ganz bei Ihnen. Also es sind ja oft erstmal Kleinigkeiten, die man machen könnte und da sehe ich tatsächlich auch jetzt in der Pandemie einen Ansatz. Also ich beispielsweise beschäftige mich gerade viel damit, wie kann man Eltern auch aus bildungsfernen Schichten denn nahelegen, wie sie mit ihren Kindern dann eben doch mal ein bisschen sportliche Betätigung machen, sich bewegen. Viele verstehen ja auch, das haben Sie vorhin gesagt, dass Sport irgendwie so ein schwieriges Wort ist. Viele verstehen halt auch unter Sport wirklich das Fitnessstudio, das Trainieren bis zum Anschlag. Aber wie schon gesagt, es würde ja oft auch reichen, einfach mal eine Runde rauszugehen, spazieren zu gehen, weg vom Sitzen kommen.
Ja. Ich sage ja immer, die Krankenkassen sollten mal Dackel auf Krankenschein verleihen. das würde viele animieren. Die machen es dann zwar nicht für sich, aber für den Hund. Ja. Also Dackel auf Krankenschein ist eine wunderbare Maßnahme, weil man dadurch aktiviert wird. Um auch mal eine Zahl zu sagen, weil Sie richtigerweise gerade angeführt haben, ja, Bewegung hilft in jeder Form zunächst erstmal. Das stimmt. Wir haben nach 5 Minuten schon eine erhöhte Durchblutung. 30% der Gehirndurchblutung steigt an, wenn ich einen ganz langsamen Spaziergang mache oder erkennt man schon die Wertigkeit. Sauerstoff in der Zelle, mehr Vitalstoffe werden verteilt und. Das Immunsystem wird von der ersten Sekunde der körperlichen Aktivität ja quasi stimuliert, seine Arbeit zu tun und so weiter und so fort. Es muss nicht immer Sport sein. Jede Bewegung hilft und jede körperliche Aktivität zählt.
Ja, nun komme ich jetzt nochmal auf den Schulsport zurück. Sie haben vorhin, und da habe ich ja gejubelt, auch akustisch gejubelt, von der täglichen Sportstunde gesprochen. Herr Vogelböse, wir haben vor 10 Jahren, ich bin auch Schulsportkoordinator, vor 10 Jahren haben wir in Thüringen dazu umfassende Untersuchungen gemacht und haben quasi in Schulen zweite Klassen, wir haben eine 2a, eine 2b, haben in der 2a eine tägliche Sportstunde gemacht und in der 2b die 2 wöchentlichen Sportstunden gemacht. Und man hat nach einem halben Schuljahr schon festgestellt, nicht nur, dass wir im sportlichen Bereich, im physischen Bereich deutlich bessere Leistung hatten von der Klasse mit der täglichen Sportstunde, sondern die anderen Lehrer, die Heimat- und Sachkundelehrer, die Deutschlehrer, die Mathelehrer haben gesagt, in dieser Klasse mit der täglichen Sportstunde lässt es sich viel besser unterrichten. Abgesehen davon, die sozialen Komponenten, dass man auch mit einer Niederlage umgehen muss, dass man teamfähig sein muss, dass man Fairplay einhalten muss. Wir haben das untersucht an mehreren Schulen. Diese Konzepte sind seit 10 Jahren Untersuchungen gemacht worden. Und Deutschland ist ja Weltmeister in Statistiken erstellen, aber eben nur Kreismeister im Umsetzen. Warum, Sie sind an der Sporthochschule, warum setzen wir das nicht um? Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist da im Rheinland, aber bei uns, es machen einige Schulen auf Eigeninitiative, aber das müsste ja flächendeckend eigentlich sein.
Also, ein ganz wichtiger Hinweis. PISA war für uns der Super-GAU. Seitdem sind wir zum Nebenfach degradiert, weil PISA eben andere Qualitäten abprüft. Und Deutschland, wie Sie richtigerweise sagen, haben ja immer auch den Wunsch, ganz oben zu stehen, überall mitzuspielen. Und da wir in den ersten Jahren von PISA wirklich ganz schlecht bei bestimmten Fächern abgeschnitten haben, haben wir aktuell unheimlich Schwierigkeiten in der Kultusministerkonferenz, körperliche Aktivität durchzudrücken, weil eben PISA, das Messen mit anderen internationalen Quoten, uns immer auf der Seele drückt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wie Sie sagen, es liegen doch ausreichend Studien vor, dass körperliche Aktivität das Lernen und Lernprozesse optimiert. Deswegen muss die Sportstunde zum Beispiel immer in den frühen Morgen und nicht in den späten Nachmittag. Ja, ganz wichtig, weil es ganz andere Prozesse des Lernens aktiviert und stimuliert. Das wissen wir über alle Altersgruppen, dass das ein totaler Stimulator eben von Lernprozessen ist. Wir wissen ja zum Beispiel, Vokabellernen in der Bewegung beim Spazierengehen ist viel effizienter als irgendwo auf dem Stuhl, wo man keine körperliche Aktivität hat. Ich habe auch hier nochmal eine ergänzende Studie. Vor 2 Jahren eine Vergleichsuntersuchung gemacht in einer Klasse. wo ich ein Fahrradergometer reingestellt habe und die Schüler und Schülerinnen in der Grundschule konnten dieses Fahrradergometer nutzen, wann sie wollten. Und an diesem Fahrradergometer war quasi ein Schultisch montiert, sodass man da treten und lernen konnte gleichzeitig. Mhm. Und nach geraumer Zeit entstand schon ein Battle, wer darf auf diesen Stuhl, auf dieses Fahrradergometer, weil es so attraktiv war für viele. Und die Kinder durften sich selber aussuchen, wann sie gingen. Die einen setzten sich, die anderen gingen wieder drauf. So wechselte man das ab. Und das war ein wunderbarer Prozess. Und danach haben wir eben Klassen miteinander verglichen. Und wie Sie sagen, die Lernfortschritte in der Ergometerklasse waren deutlichst höher als eben nur in einer reinen Lernklasse auf stillen sitzenden Stühlen. Mhm. Das heißt also, wir wissen doch, dass die Qualität von Lernprozessen durch körperliche Aktivität aktiviert. Und trotz allem, deswegen sage ich, PISA war für uns der Super-GAU. Wir sind zum Nebenfach degradiert und wir betteln uns eben in der Kultusministerkonferenz aktuell eben leider ohne zu gewinnen.
Mhm. Ja. Frau Bissin, da müssen wir auch langsam mal so einen Ausblick finden. Wo sehen Sie denn, also ich würde jetzt mal sagen, wir sind uns, glaube ich, einig, dass Bewegung ja das Immunsystem stärkt und ein starkes Immunsystem ist ja auch gegen das Virus gewappnet. Aber wo sehen Sie Impfen, klar, wie sehen Sie den Ausweg aus dieser Pandemie?
Also Impfen ist ja ein wunderbares Wort. Ich sage ja immer, Sport und Bewegung ist eine Mini-Impfung, nichts anderes. ja, so ist das. Das heißt, es funktioniert ja genauso wie eine Impfung. Körperliche Aktivität ist ein Stress für den Organismus, eine Impfung auch. Ja. Und dadurch gibt es Anpassung. Es ist fast identisch. Ja, deswegen ist Sport und Bewegung eine Mini-Impfung, weil sie uns eben resistenter macht gegen alles, was da so kreucht und fleucht. Jetzt nochmal die Frage zum Ausblick. Ja. Also, die Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft wird schwinden. Wir werden bei den Kindern Entwicklungsdefizite haben. Die haben wir jetzt schon ganz gravierend, wenn sie die ganzen psychischen Störungen der Kinder, und ich habe eine ganze Reihe an Kinderpsychiatern auch bei mir in der Nähe, die sagen, es nimmt deutlich zu. Wenn Sie Eltern und Schulleiter ja auch fragen, auch da wissen wir ja, die Probleme werden immer größer. Also Entwicklungsprozesse bleiben auf der Strecke. Warum? Weil wir in der kindlichen Entwicklung bestimmte Phasen nicht nachholen können. Es gibt Lernphasen, motorische Lernphasen, kognitive Lernphasen, die sind nun mal im Alter von 4 bis 5. Und es gibt nur ein Alter von 4 bis 5. Und wenn ich ein Jahr verliere, bin ich 6. Und das hole ich nicht mehr auf. Also insofern haben wir hier Lernprozesse oder Entwicklungsprozesse, die uns auf der Seele drücken werden und das nachhaltig. Wir haben im mittleren Alter der Berufstätigen, das beginnt in der Universität, zunehmende Erkrankungen, die wir früher Alterserkrankungen genannt haben, die wirklich sich jetzt schon grassierend entwickeln, wie beispielsweise Diabetes Typ 2, der allein begleitend durch das Übergewicht dann irgendwann zu großen metabolischen Syndromen führt. Das heißt also, das sind Zivilisationserkrankungen in dem mittleren Alter unserer Gesellschaft. Und in dem höheren Alter unserer Gesellschaft produzieren wir gerade Pflegebedürftigkeit. Das bedeutet, dass, weil eben die älteren Herrschaften eher weggesperrt sind, reduzieren sie ihre motorischen Fähigkeiten. Und diese sind der einzige Garant dafür, dass Selbstständigkeit und Mobilität erhalten bleibt. Denn nur Muskeln lassen Tasche tragen, Wege zurücklegen, Freunde besuchen, soziale Kontakte pflegen. Das machen Muskeln und nichts anderes. Sind sie weg, sind sie einmal weg. Und das bedeutet also, die älteren Herrschaften haben wirklich große Probleme. Jetzt, wenn wir nicht wirklich ganz schnell das umdrehen, ja, dann werden wir eine kranke Gesellschaft in den nächsten 10 Jahren haben, die uns sozial und gesundheitspolitisch sehr auf der Seele drücken wird. Ich gehe davon aus, wir werden eine Verdopplung der Gesundheitskosten bis 2030 haben. Ich gehe etwa von 500 bis 600 Milliarden aus, also in 10 Jahren. Und das wird unsere Gesellschaft stemmen müssen. Und die Ursache liegt gerade in diesen 12 Monaten, wo wir das Ganze verschärft haben, was sich vor einigen Jahren schon angedeutet hat. Und was bedeutet das? Wir müssen nach oder am besten jetzt sofort eine Bewegungskampagne einleiten, die körperliche Aktivität wieder ins richtige Licht rückt, das schlechte Image los wird und die Sportler und die Sportverbände und Organisationen haben ihre Hausaufgaben schon gemacht. Es geht und dementsprechend, das sollten wir einfach akzeptieren und das sollte auch ein Herr Lauterbach akzeptieren. Mhm.
Ja, ich glaube, wir sind uns auch einig, Herr Frohböse, dass, was Sie sagen, das können wir, glaube ich, alles nachvollziehen. Aber jetzt kommen die Virologen und sagen, aber nein, wir müssen jetzt noch mehr Abstand halten, wir müssen noch mehr Kontakte vermeiden.
Anders. Die kennen ja nichts anderes. Die haben ja keine andere Lösung. Das heißt, wenn ich Virologe wäre, würde ich das genauso sehen. Die sagen mir, aber du kennst ja auch nur Bewegung. Du hast, also insofern muss man das immer interdisziplinär betrachten. Und das passiert eben nicht. Mhm. Das bedeutet also, wir haben keine interdisziplinäre Beratungsebene in der Politik. Das bedeutet, wir müssten quasi, um wirklich richtige Strategien zu finden, mehrere Berufsgruppen, unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen an den Tisch holen und eben nicht nur 6 Virologen, die sich alle nur im Kreise drehen.
Hm. Wie sehr haben Sie den Einfluss auf diese ganze Geschichte oder fühlen sich die Politiker genervt von Ihnen, die sagen, der Frohböse, der will schon wieder irgendwie hier wieder noch mehr bewegen und so weiter oder gibt's da Möglichkeiten, das auszutauschen? Werden Sie gehört?
Ja, sagen wir so, ich hoffe, ich werde gehört. Ja. Ich habe aber noch nicht so viele Rückmeldungen, wo ich wirklich akzeptieren kann. Und ich bin natürlich auch mit Berlin in Kontakt. Ich bin sehr, sehr stark eben mit Dagmar Freitag unterwegs, mit der Vorsitzenden des Bundestagssportausschusses unterwegs. Und immer sage, Dagmar, mach bitte, lass uns tun. Das macht sie auch. Ja. Mhm. Aber sie sagt mir mit Recht, ich dringe nicht durch. Ich dringe nicht dahin durch, dass also wirklich, und das müssen wir ja auch sehen, stellenweise wird ja leider Corona auch unter Wahlkampfaspekten sehr stark betrachtet gerade. Ja, das ist auch, das sagt zwar keiner, aber genau so ist es. Und das ist doch auch, das ist doch wirklich ganz schlimm, dass man das gerade missbraucht auch, eben auf einerseits Druck auszuüben und gleichzeitig dann wieder Lockerungen uns als Geschenke darzubieten, ja, um möglichst Wahlkampf zu betreiben. Also es wird ja auch nicht seriös betrieben. Und das Schlimmste, was ich sehe, ist, dass wir gar keine wissenschaftlichen Fakten haben, auf denen basiert bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Und genau deswegen fordere ich immer wieder eine wissenschaftliche interdisziplinäre Diskussion dazu, um vernünftige, valide, nachvollziehbare und transparente Entscheidungen zu treffen. Und das wird nicht gemacht und nicht gewollt. Also insofern bin ich eher ein Störenfried als ein Mitdiskutierer.
Ja, ich glaube, damit kann man trotzdem leben, für die gute Sache der Bewegung.
Ja, ich denke, es ist nicht verkehrt, wenn das immer mal wieder auf den Tisch klopft. Und wie Sie schon, Sie haben ja mehrfach jetzt von der Bewegungskampagne gesprochen, was ja auch, wie ich es rausgehört habe, eine Sache ist, die auch schon vor Corona einfach vernachlässigt wurde und die jetzt in Vergessenheit gerät durch die Pandemie. Dementsprechend bin ich da sehr froh, dass es Menschen wie Sie gibt, Herr Frohböse, die sich dafür einsetzen.
Ja, vielen Dank dafür. Also es ist wirklich so, schauen Sie mal, Trimming 130, was war das für eine wunderbare Aktion? Ja, da rannte der Bundespräsident vorweg, hoch auf dem gelben Wagen und so weiter und so fort. Das war doch nett. Ja? Und das war ja auch ein klares Signal in die Gesellschaft hinein. Sport hat eine Wertigkeit, eine Bedeutung und so weiter und so fort. Und das haben wir in den letzten 20 Jahren komplett verloren. Wir sind zum Fernsehsportler geworden. Alle können rund um die Uhr Fernsehen gucken, was Sport betrifft. Ja, das passiert. Und das ist ja das Fatale. Die Entscheidungsträger haben ja ihren Sport, ihren Fernsehsport. Mhm. Ja? Und wenn ich jetzt zum Beispiel höre, dass das BMI, das Bundesministerium des Innern, sich nur für den Spitzensport verantwortlich fühlt, haben wir überhaupt keine Vertretung des Breitensports, des Gesundheitssports in unserer Gesellschaft, gerade auch in der Politik. Und deswegen brauchen wir einen Bewegungs- oder Sportminister, der nicht Spitzensport macht, sondern der völlig anders auf den Sport guckt, nämlich als gesellschaftliche Notwendigkeit. Denn gesunde Städte sind aktive Städte. Und nur wenn Menschen gesund leben, bleiben sie Mieter, setzen sie in der Wirtschaft Geld um. Und das heißt, daran sollten wir arbeiten, damit unsere Gesellschaft gesünder und damit auch wirtschaftlich erfolgreicher wird. Mhm.
Herr Frohböse, jetzt haben wir Sie als Experten mal und ich möchte jetzt mal die Gunst der Stunde nutzen und mal vielleicht mal an meinem Beispiel, aber auch für viele Zuhörer einfach mitgeben, was ich machen kann. Ich bin sportlich affin, ich mache jetzt so 3 bis 4 Mal die Woche Sport. Ich bin 1,93 Meter groß, wiege 95 Kilo. Ich würde gerne 5 Kilo davon runterbekommen und die 5 Kilo liegen natürlich vorwiegend in dem Problembereich vieler Männer da, an der Bierfront sozusagen. Ja. So, trink auch gerne mal ein Bierchen und ess aber, denke ich, normal. Jetzt, Sie haben über 30 Bücher geschrieben zu Ernährung, zu Bewegung, zu Fitness und so weiter. Jetzt geben Sie mir mal ganz kurz meinen Trainingsplan, wie ich jetzt morgen gleich die 5 Kilo runterkriege.
Ich auch sagen, ist mir kein klar. Bier mehr trinken.
Ich sage Ihnen jetzt mal eine ganz böse Zahl. Wissen Sie, 1 Kilogramm Fett am Körper, ne, besitzt 7000 Kilokalorien, 1 Kilogramm. Wenn Sie also mal vornehmen, Sie wollen 5 Kilo runter haben, sind das 35.000 Kilokalorien, die Sie verbrennen müssen. Wenn Sie das mal als Jogging-Einheit betrachten, müssten Sie bei Ihrem Gewicht ja schon eine ganz schöne Menge rennen, denn Sie verbrennen pro Stunde ungefähr 700 Kilokalorien, dürfen dabei aber auch nichts essen. Also ist die Botschaft schon mal relativ schlecht. Das bedeutet also, nur über körperliche Aktivität geht es nicht. Nein, es muss Essen und Trimmen, beides muss stimmen. Das ist die Botschaft. Das heißt, es müssen Kalorien eingespart werden. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Das bedeutet, dass wir schon mindestens den Stoffwechsel zufriedenstellen müssen. Und das heißt, dass Sie mindestens eine Kilokalorie pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag konsumieren müssen. Das hört sich schon mal ganz, ganz gut an. Deswegen kommt es aber auf zwei, drei Aspekte an, die ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte. Ja, machen Sie aus Ihrem Herzen erstmal einen Dieselmotor. Warum einen Dieselmotor? Damit es leistungsfähiger wird und länger läuft. Das macht man über Ausdauertraining. Das heißt, da bin ich mir sicher, da kann man walken, Nordic Walken, rennen, und so weiter und so fort, weil wir müssen den Körper nachhaltig verändern und nicht kurzfristig Kalorien verbrennen. Das ist die Botschaft des Sports. Es geht also niemals beim Sport darum, die Kalorien zu verbrennen, sondern den Körper nachhaltig zu modifizieren. Mehr Muskelmasse aufbauen und eben mehr, also Dieselaggregate in die Muskelzelle integrieren. Das macht man über Ausdauertraining. Und dann, jetzt kommt die wichtigste Botschaft, machen Sie Esspausen. Mümmeln Sie nicht, wie wir in Köln sagen, dauerhaft, sondern gönnen Sie sich nach jeder Mahlzeit mindestens 4 bis 6 Stunden Pause. Und dazu zählen auch die Getränke. Die Getränke sollten auch kalorisch keine Bedeutung besitzen, sondern dazu zählt Wasser. Mhm. Und dementsprechend heißt das, morgens energiegeladen, mittags nährstoffreich, abends eiweißreich mit mindestens 4 bis 6 Stunden dazwischen. Und dann nehmen Sie Ihren Körper mit und dann wird er Sie irgendwann auch wieder bögen und lässt die Funde auch wieder los. Allerdings geht das nicht so schnell, wie Sie es sich wünschen.
Das war mir schon klar. Okay, aber ich denke mal, es ist ja schön, das mal von Ihnen nochmal zu hören und das ist ja für viele auch so eine Sache. Ich meine, letztendlich geht es ja auch darum, man muss sich ja auch wohlfühlen. Ich glaube, klar würde ich jetzt gerne, ich muss nicht mehr auf den Laufsteg, zu Olympischen Spielen werde ich auch nicht mehr kommen. Also, aber ist schon so ein Ziel. Aber letztendlich geht es ja darum, um das Gesamtwohlbefinden. Ich fühle mich, also mein Leben ohne Sport wäre kein Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und klar würde ich gerne die 5 Kilo runterbekommen. Wenn sie nicht runterkommen, werde ich es auch überleben, glaube ich.
Ich sage immer ein paar tröstende Worte. Lieber moppelig und schlank als lieber moppelig und fit als schlank und unfit. Ja? ja, das ist in der Tat so. Die Fitness ist letztendlich das Entscheidende. Und obgleich da vielleicht auch mal 2, 3 Kilo oder 5 Kilo mehr drauf sind, das ist nicht so wichtig. Ganz entscheidend, es gibt ja auch viele Menschen, die sind schlank und haben trotzdem einen ganz schlechten Stoffwechsel, eine ganz schlechte Qualität ihrer Gefäße. Dementsprechend heißt das, am Chassis einer Person kann man das gar nicht erkennen, sondern es muss wirklich das Innenleben, die Stoffwechselsituation ist ganz entscheidend. Das heißt, lieber moppelig und fit.
Okay.
Das ist ein interessanter Einblick hier.
Herr Frohböse, es war total angenehm. Ich muss ehrlich sagen, nachdem ich auch ein bisschen mir schon ein paar Sachen angeschaut habe von Ihnen, habe ich es auch so erwartet. Also das war total angenehm. Ich weiß nicht, warum
du das siehst. Sehr professionell und auch lustig einfach. Eine sehr angenehme Art, die Sachen darzulegen.
Weil ich fühle mich auch wieder ein bisschen motiviert, glaube ich, so habe ich das Gefühl, oder?
Ja,
das ist, also es gibt ja eine Botschaft, die ist eindeutig. Wer sich heute keine Zeit für seine Bewegung nimmt, wird sich irgendwann ganz viel Zeit für seine Krankheiten nehmen.
Ja, also raus mit euch, Leute, raus.
Genau.
Ja, das ist richtig. Also, hat mich sehr gefreut. Ich würde mich, Herr Frohböse, wir haben den Podcast quasi hier erfunden oder angestellt, weil ich ja normal so eine Talkshow mache. Nun kommen Sie aus Köln, wir sind hier in Thüringen. Im Übrigen haben wir ja hier, Sie waren ja auch Sprinter, wir haben ja den deutschen Rekordhalter hier in Erfurt, gell, den Julian Reuß, der war auch schon in meiner Talkshow, ist immer noch der deutsche Rekordhalter. Ich glaube, Sie haben auch...
Ich bin übrigens in diesem Jahr noch in Erfurt, okay. Wenn alles gut geht, im Herbst.
Okay. Und auf der Bühne. Und wenn ich, wo sind Sie da auf der Bühne?
Das weiß ich noch nicht genau, aber ich bin in Erfurt für die DRK auf der Bühne. Ich weiß noch nicht genau was und das Motto wird heißen, koch dich fit. Eine sehr lustige, animative, interessante Show. Da wird die DRK sicherlich in ihrer Region nochmal Reklame machen. Würde ich mich freuen, wenn wir uns dann sehen.
Okay, und ich würde gerne mal, wenn wir in Zukunft wieder Talkshows machen dürfen, dann Sie gerne auch mal richtig einladen. Wir hatten in einer unserer letzten Podcasts hatten wir auch den Wolfgang Bosbach dabei. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen.
Ja klar, der wohnt ja bei mir um die Ecke.
Genau, der war ja, genau, der habe ich jetzt gerade überlegt, genau. Und der hat mir auch versprochen, dass er kommt. Vielleicht kommen Sie mal zusammen zu meiner nächsten Talkshow. Ich hoffe einfach, dass wir die Talkshow bald mal wieder machen können, weil da kommen ja immer so 400, 500 Leute und das wäre schön. Herr Frohböse, war uns ein echtes Vergnügen. Bleiben Sie bitte gesund. Ich glaube, ich brauche bei Ihnen nicht zu sagen, bleiben Sie fit, weil das machen Sie sowieso. Das scheint Ihr Motto Ihres genau. Lebens zu sein und das ist auch gut so. Es war total toll, mit Ihnen zu reden und alles Gute für Sie.
Ja, tragen Sie die Botschaft weiter hinaus und vielen Dank für dieses angenehme Gespräch.
Vielen lieben Dank nach Thüringen und dann bleiben Sie alle fit und vor allem, die uns auch zugehört haben. Von nichts kütt nichts, wie wir in Köln sagen. Man muss schon selber zu tun. Das heißt, man muss die Gesundheit schon selber in die Hand nehmen. Viel Spaß dabei.
Dankeschön.
Danke.
Tschüss. Tschüss.
Schade, er hatte gar keinen krassen Kölner Dialekt, fällt mir gerade auf.
Nee.
Das
Aber
ist ja
man
ganz
erkennt ihn
lustig.
Unter vielen Stimmen, erkennt man ihn schon, wenn ich ein paar Mal. Ich habe ihn ein paar Mal im Fernsehen gesehen, ist sehr oft im Morgenmagazin und genauso wie er ist auch. Und wie gesagt, über 30 Bücher geschrieben, also in allen Bereichen. Und also angenehm, angenehm, auch was er sagt, auch mit der täglichen Sportstunde, das sind natürlich Dinge, die mir aus dem Herzen springen. Aber ich weiß noch nicht, wie wir das umsetzen wollen.
Ja, ich habe so ein paar, also ich hatte jetzt wirklich sehr, sehr viele Gedanken, während er geredet hat. Ich glaube, ich möchte auch dieses Thema gerne nochmal mit auf die Arbeit nehmen, weil das ja, wie gesagt, uns da auch ein Anliegen ist, Eltern so ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu zeigen, was könnt ihr gerade machen, wie könnt ihr euch und euren Kindern helfen, da in Bewegung zu bleiben. Und die Tipps, die ich jetzt gerade so habe, würde ich jetzt einfach, wir haben jetzt hier gerade eine Projektionsfläche, haue ich einfach mal raus. Wenn ihr Kinder habt, schöne Grüße an meine liebe Schwägerin und meinen Schwager und Neffe und Nichte, die sind große Geocacher. Das ist, wer das nicht kennt, Geocachen ist auch, würde ich fast sagen, eine Art Sport überall auf der Welt. Es hat sich eine Initiative gebildet, die versteckt kleine Zettelchen, kleine Gimmicks versteckt die
Habe ich
einfach
schon mal gehört,
überall auf Wanderpfaden im Wald. Und du kannst die, also die sind gelockt quasi. Es gibt eine Karte, kannst dich anmelden als Geocacher, dann siehst du die Koordinaten und kannst die quasi suchen. Du kannst rausgehen auf einen Wanderpfad, beispielsweise waren wir jetzt vor kurzem in der Nähe von Stadt Ilm. Da gibt es eine Route, das war die Schlumpfroute, da war überall waren da halt kleine Schlumpffiguren. Und dann suchst du das mit deinen Kindern. Das ist super lustig, weil Kinder echt Spaß daran haben, Sachen zu finden.
Ja.
Und bist gleichzeitig unterwegs, siehst ein bisschen die Natur. Für die Erwachsenen ist es Wandern. Natürlich haben Erwachsene auch daran Spaß, was zu suchen. Aber für Kinder ist es vor allen Dingen super schön, finde ich. Und es ist echt nicht schwer, weil man braucht sich dafür nur, brauchst nur ein Handy, kannst dich anmelden und dann es gibt diese Geocaches überall. Also wir würden wahrscheinlich, wenn wir hier jetzt in Erfurt rausgehen, allein hier wären wahrscheinlich schon 50 Stück, die wir jetzt suchen könnten. In Bad Langensalza im Übrigen auch.
Okay.
Bist du schon mal in den Katakomben von Bad Langensalza gewesen?
Als Kind.
Da war ich nämlich kurz vor den Katakomben und mein Mann war drinne, weil dort sich auch ein Geocache versteckt hat.
Okay.
In den Katakomben hat jemand gelegt und Leute gehen dann rein und suchen den.
Also Action
Ich
und
jetzt.
Bewegung dazu. Herr Frohböse wäre stolz drauf, wenn man das.
Ja, also das wäre einer meiner Tipps. Das andere, Herr Frohböse hat das ja auch angesprochen, dass morgens eigentlich so ein bisschen die beste Zeit ist, was zu tun, um einfach das Getriebe anzuschmeißen und in die Gänge zu kommen. Mein Tipp für euch alle, die ihr die Zeit habt, mir ist völlig klar, dass nicht jeder die Zeit hat, morgens sich eine halbe Stunde dafür Zeit zu nehmen. Manchmal brauchst du aber auch nur 10 Minuten. Ich spreche von Yoga und von Dance Workouts. Das ist das, worauf ich gerade so ein bisschen gehe, mit meinem Bruder zusammen. Schöne Grüße, Arnold. Wir treffen uns morgens 7:30, um 8 und machen ein YouTube-Video an. Meine favorisierte Yoga-Lehrerin ist Mehdi Morrison. Aber
Klingt ja
wenn ihr
jeder.
Yoga eingebt, werdet ihr 1.000 Millionen Menschen finden, die das anbieten. Vielleicht findet ihr jemanden, mit dem ihr das zusammen machen könnt. Wir machen über WhatsApp einfach FaceTime an und dann gleichzeitig das Video starten und dann machen wir 10 bis 30 Minuten Yoga am Morgen. Und das tut richtig gut. Also wie Herr Frohböse das gesagt hat, das hilft ungemein, um dann auch energiegeladen und fokussiert in den Tag zu gehen.
Ich finde es ja sehr interessant, dass du hier unseren Zuhörern sportliche Tipps gibst. Also
Ja, du
ich bin
siehst
gerade ein
irgendwann,
bisschen erschrocken
früher
gerade.
war ich so genervt davon, nur mit dem, ja, Sport ist wichtig.
Ja.
Und mittlerweile hat sich das echt durchgesetzt. Und lustigerweise, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe ja eine feste Sportgruppe. Jeden Dienstag und mittlerweile auch Donnerstag treffen wir uns abends, machen eine Stunde Workout und dann noch eine Stunde Yoga. Und die heißt Fit in Quarantäne und die hat sich gerade hier geöffnet, weil wir dann nämlich auch immer noch chatten und so.
Ja, und da möchte ich natürlich auch mal Grüße schicken in meine Frauensportgruppe. Ich habe es auf jeden Fall schon erzählt, ja, die wir jetzt auch schon lange nicht mehr machen dürfen. Das tut mir auch total leid, liebe Frauen. Ich hoffe, ihr bleibt ein bisschen in Form, ihr haltet euch ein bisschen fit. Ich denke natürlich an euch und sobald es wieder möglich ist, gehen wir los, auch Dienstag. Und ich habe jetzt überlegt, wir machen das schon über 25 Jahre, ja, mit.
Ganz ehrlich, Papst, ihr habt alle ein Tablet oder ein Handy? Wie gesagt, wir
Willst du
treffen
jetzt schon
uns
wieder,
jeden Dienstag.
Ratschläge
Nein,
geben?
nein, ja, schon, aber es wär ja ein Versuch wert. Also frag doch mal die Damen, ob sie Interesse daran hätten. Du brauchst ja nur zu Hause deine Matte auszurollen, dann
Ja.
das Tablet vor dir aufzubauen.
Ja.
Du bist der Trainer, leitest an. Und ich meine, klar, es ist nicht dasselbe. Das ist bei uns ja auch so. Wir würden uns auch viel lieber alle sehen. Aber besser als gar nichts. Es ist allemal.
Definitiv. Wobei, ich muss auch wie bei deiner Oma und Opa, die gehen ja auch viel spazieren, die gehen viel raus. Genau. Und die Frauen machen das ja auch. Die sind ja auch grundsätzlich schon sportaffin. Und die sind auch wirklich, musst du sagen, echt noch fit. Aber natürlich, denen fehlt das eben. Ja. Das sportliche Betätigen fehlt denen. Und es ist ja immer so, dass die ja am Anfang, das merkst du ja ganz, die schnattern immer am Anfang, gell? Wie die kleinen Gänschen schnattern die immer so. Und umso mehr die Sache dann ins Laufen kommt, ich merke das natürlich auch, umso mehr das Schnattern nachlässt, umso mehr sind wir dann in der Übung mit drin. Ja. Und ist immer sehr schön zu sehen. Und dann kommen sie mal an und sagen, aber ach, die mach heute nicht so und ich habe das oder so. Jeder hat schon sein Bewegchen, das ist auch ganz legitim. Aber letztendlich machen sie alle super mit und ich pushe die auch ein bisschen und mache dann auch ein bisschen den Sportlehrer. Und am Ende sind wir alle stolz, dass wir es gemacht haben. Ich mache selber auch mit und das ist wirklich eine schöne Sache. Und es fehlt mir auch und es tut mir auch wirklich leid. Aber wie gesagt, wir finden
ich, ja... Gib dir jetzt die Hausaufgabe auf.
Ja, versuch das mal. Ja. Übrigens, Hausaufgabe. Wer ist denn dein nächster Podcast-Gast? Ja. Immer große Klappe hier.
Ich würde sagen, mein Bruder vielleicht.
Genau. Der muss wieder herhalten für all deine Unzulässigkeiten.
Wie gesagt, Arbeit ohne Ende. Du kannst froh sein, dass ich hier antreten konnte.
Caroline, du kannst froh sein, dass ich an deiner Seite sitze, weil ich habe mich natürlich schon gekümmert. Und zwar ist nämlich, gab es ja wieder einige Geburtstage. Und du hast dich ja in der letzten Sendung ein bisschen lustig gemacht, dass ich auch Tiere ins Spiel gebracht habe. Und jetzt bin ich ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bin ich ja großer Fan von Fest und Flauschig. Ich höre ja Fest und Flauschig, wann immer es irgendwie geht. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ist ein Podcast übrigens mit über 800.000 Zuhörern. Ja.
Trotzdem nicht der erfolgreichste
Podcast. Ist nicht ganz so erfolgreich wie unserer, gell? Aber darüber werden wir auch gleich nochmal reden. Und da habe ich doch jetzt in der letzten oder vorletzten Sendung habe ich etwas gehört und das spiele ich dir jetzt mal vor. Wo ich sage, das darf ich natürlich nicht, aber wir sind ja hier mit unseren 500 Leuten, hier dürfen wir schon. Und da habe ich, und du hast gesagt, ja, jetzt machen wir schon für Tiere, pass auf.
Ich denke ganz gerade, habe ich an diese Katze gedacht und schicke ganz liebe Grüße auch mal auf diesen Wege.
Ja, falls unter Katzen auch viel gehört.
Ja, aber unser Podcast, das hat die Marktforschung ergeben, ist einer der beliebtesten Katzen-Podcasts. Also viele Katzen hören den Podcast.
Ganz kurz, dann fällt
so. Das haben die sich von mir abgeguckt.
Jan macht sich auch lustig.
Nein, der macht sich lustig.
Der beliebteste Podcast
Fall,
für Katzen.
Auf jeden Fall, wir kommen jetzt von den Katzen. Und zwar, du kennst sie auch, unseren nächsten Gast. Die ist nämlich gerade 50.
Das ist deine Katze.
50, ja genau.
Das
ist meine Katze, mit der wollen wir mal in sie reden.
Das wäre übrigens ein Podcast, den ich mir gut vorstellen könnte. So über Telefon.
Sie ist das darf man ja bei Frauen eigentlich sagen, aber es ist ja mittlerweile, sie ist eigentlich das Gesicht der Stadt Bad Langensalza. Heißt Mary Fischer, du kennst sie natürlich. Und Mary ist ja, also wer Mary nicht kennt, ist selber schuld, muss man einfach so sagen. Und ich habe ihr quasi noch ein bisschen als Geburtstagsgeschenk gesagt, Mensch Mary, wir würden gerne mal mit dir als quasi Gesicht der Stadt Bad Langensalza mal quatschen. Und da hat sie sich auch sehr gefreut. Oh, und ich denke mal, wird man Mary mal, weil die ist ja nicht nur eine engagierte Gästeführerin. Hast du das nicht auch mal gemacht?
Na klar. Genau. Mary war quasi meine Chefin lange Zeit.
Genau. Sie ist ja auch Trauerrednerin, Hochzeitsrednerin und auf allen Bereichen dabei. Also, und die hat einiges zu sagen. Es geht ja auch um die Stadt Bad Langensalza. Sie wird also unser nächster Podcast-Gast sein.
Cool. Tja. Na, das ist doch schön.
Ja, ist schön hier zu sitzen und das da einfach ich, von mir zu hören.
Da bin ich doch froh, dass du in deiner, neben deinen vielen Mittagsschläfchens und
da kannst du mal sehen.
Nicht vorhandenen Arbeitssessions,
ich organisiere das
dass
alles.
Du da noch Zeit gefunden hast, jemanden zu organisieren.
Übrigens, weil wir immer auch ein paar Tipps abgeben, apropos fest und flauschig, ich habe es mir jetzt wirklich auch reingezogen, es ist ja diese Dokumentation über das Hausboot, ist jetzt bei Netflix. Und Leute, wenn ihr
mit Finn Kliman,
wenn ihr fest und flauschig schon ein bisschen kennt, Olli Schulz und Jan Böhmermann, guckt euch das Hausboot an. Also wirklich eine Story, ich habe gedacht, wie konnten die das vorher schon wissen, dass das so läuft? Ich weiß nicht, die Geschichte kennst du mit dem Hausboot. Also wirklich, die haben es mal kurz gesagt. Olli Schulz hat in der Bild-Zeitung eine Annonce gelesen. Gunter Gabriel ist, glaube ich, 2017 gestorben, kennt ja jeder. Ja. Hey, Chef, ich brauche mehr Geld oder was auch immer gesungen hat.
Ja, klar, und, kennt man.
Und das Hausboot von ihm, es wurde verkauft. Und Olli Schulz hat dann mit dem Finn Kliman dieses Boot gekauft, völlig blauäugig. Ich glaube, wenn ich das richtig zugehört habe, haben die es für 30.000 Euro gekauft und am Ende haben sie eine halbe Million reinstecken müssen. Von dem Boot, Caroline, ist nichts mehr übrig. Die mussten alles rausnehmen. Und dieser Finn Kliman ist ja ein unglaublicher Handwerker, Musiker, cooler Typ einfach. Wirklich Wahnsinn. Das ist ja ein Multitalent. Und die Geschichte, also guckt euch das mal an, das Hausboot wirklich total.
Weißt du, was ich jetzt mache? Du hast mich jetzt gerade auf den Gedanken gebracht. Ich bin jetzt einfach mal dreist. Und du sagst ja, wir haben immer so viele tausend Zuhörer hier. Und ZuhörerInnen.
Dahingehend habe ich gleich noch.
Ich würde nämlich gerne mal eine Anfrage hier. Ich
halt,
nicht immer nur geben, sondern auch mal nehmen. Ja.
Ja, das kommt jetzt noch. Ich weiß nicht, was du jetzt sagen willst, aber du darfst jetzt
Ich will
nicht.
eine Wohnungssuche. Ich will eine Wohnungssuche hier reindroppen.
Für dich.
Ja, für mich. Ich suche eine
Privat,
Wohnung in
egoistisch.
Erfurt, Dreiraumwohnung,
Okay.
best mit Balkon, am besten eher zentral gelegen. Ja, also wirklich, ich suche wirklich eine Wohnung schon seit langer Zeit. Es ist echt schwierig gerade, was in Erfurt zu finden. Und mir wurde mehrfach nahegelegt, dass es wichtig ist, da Connections zu nutzen,
Okay.
Leute zu kennen. Falls ihr jemanden kennt, der in Erfurt umzieht oder seine Wohnung verkauft, whatever, schreibt mir gerne. Ich bin dankbar für jeden Hinweis, den ich da bekomme und freue mich natürlich, wenn wir hier eine Community haben, die uns zugetan ist. Dann nutze ich das
Das
einfach
ist
mal.
ganz legitim. Nein, das ist überhaupt ganz legitim, genauso wie ich nochmal sagen muss, wir haben was Großes vor.
Du oder
Wir
wir?
zwei. Wir zwei haben was Großes
Weiß ich
vor.
davon
Du
schon?
hast die ganze Woche wieder deine Arbeit gemacht und
Meine Arbeit.
ich hab mich darum gekümmert. So,
Das ist
also folgendes.
unfassbar.
Pass auf. Nein, ich war ein bisschen inspiriert von den Ideen vom Lions Club, von dem von TMP, von was wir und habe überlegt, was könnten wir tun?
Ja.
Und zwar folgender Aufruf an unsere Zuhörer. Und zwar, ihr könnt sowohl Carlin als auch mir Sprachnachrichten schicken. Und zwar Sprachnachrichten, wo ihr vielleicht Leute kennt, ob das Kleinunternehmer, Privatmenschen, Musiker, Künstler, egal sind, denen wir vielleicht ein bisschen finanziell oder vielleicht mit einer Aktion, denen wir helfen können. Ihr könnt ja mal ganz kurz sagen, wie ihr zu dem Podcast kommt und wie ihr findet und wem ihr denn helfen würdet. Und wir würden dann mal so eine Top-Liste aufstellen, die würden wir vielleicht beim nächsten Podcast auch mal abspielen und würden dann vielleicht mal gemeinsam entscheiden, wen wir helfen können. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir über den Podcast, so wie auch über die Talkshow, du musst ja vorstellen, bei der Talkshow haben wir jetzt schon über 8.000 Euro auch an soziale Unternehmen schon rausgegeben. Es gibt ja einige Sponsoren auch von der Talkshow, bzw. vom Podcast. Und ich glaube auch, dass wir diesen Sponsorenpool vielleicht vergrößern können. Und es muss ja auch nicht immer Geld sein. Es kann ja auch sein, dass wir irgendwas anderes uns einfällt, wie die Aktion mit dem Popcorn bei TNP,
Ja, irgendwas
wie
Nettes.
das, was jetzt eventuell das Hufeland-Klinikum machen wird und so weiter. Also gibt es schon schöne Ideen.
Habe ich
Und
direkt ein paar
deshalb
Einfälle, ja.
der Aufruf hier, und vielleicht können wir das auch gleichzeitig als bisschen als Generation Battle ausschreiben. Ja? Wie viel werden denn dich anschreiben?
Ach, come on.
Das ist doch das Kerntthema unseres Podcasts hier. Wir
Ja, das
wollen
Kernthema ist, dass unsere Hörerinnenschaft hauptsächlich aus deinen Kumpels und halb Bad Langensalza
Dann
besteht.
musst du siehst, dass dein Netzwerk vergrößern. Ja? Wir wollen ja auch, weil ich meine, 800.000 Zuhörer, fest und flauschig, wir haben nicht ganz geschafft. Ich glaube, gemischtes Hack, glaube ich, 1,2 Millionen. Wir haben bis jetzt im Spitzenwert, haben wir mal gehabt, über 500 war, glaube ich. Aber vielleicht schaffen wir auch mal
Also,
800 oder.
mach nochmal bitte ganz, ganz ruhig runtergebrochen. Was konkret ist
Also,
jetzt der Aufruf?
genau
Wie
da.
Kontaktieren uns die Leute und mit was?
Also, alle, die Carolins Handynummer haben, meine haben ja auch viele, können uns gerne
Okay,
Sprachnachrichten
Oma,
schicken.
Mama,
Ruhe,
Schwiegermama,
Ruhe,
bitte, ihr
Carolin,
schreibt
Carolin,
mir, ja?
können. So, können uns Sprachnachrichten schicken. Einmal kurze Beurteilung des Podcasts. Wir sind auch sehr dankbar über kritische Hinweise. Zweitens mal, wem möchtet ihr helfen? So. Und das würden wir dann so im Laufe der Zeit sammeln. Und dann kennt ja Mary, kennt ja zum Beispiel auch viele aus Langensalza, die kann uns vielleicht auch bei der Entscheidung nächstes Mal ein bisschen helfen.
Ja.
Und dann werden wir auch diese Sprachnachrichten auch hier verkünden, vielleicht auch ein paar witzige Sprachnachrichten verkündigen. Also lasst euch was einfallen. Und das Ziel muss es sein, dass wir ja, diesen Leuten helfen über das Netzwerk vom Podcast. Und es wäre natürlich schön, liebe Zuhörer, wenn ihr dann diesen Link von diesem Podcast an viele, viele Leute weiterschickt. Ja, umso mehr uns hören, umso mehr Möglichkeiten haben wir natürlich auch etwas zu tun. Und ich kann ja sagen, Bernd Kaufmann, einer der Sponsoren, kann ich hier nochmal sagen, Dankeschön, das muss auch mal gesagt werden, der lange dabei ist. Tobi Müncher ist einer der Sponsoren, die uns unterstützen. Gordon Keiling, der quasi das Geld, weil ich darf es ja nicht privat verwalten, sich darum kümmert. Das sind alles Sponsoren, da kommen bestimmt noch welche dazu oder die genannten legen auch noch was drauf. Also uns wird was einfallen. Wie gesagt, muss ja auch immer nicht nur Geld sein, aber ich würde gerne über den Podcast, über viele Zuhörer vielleicht auch anderen helfen. Und ich glaube, da haben wir noch ein gutes Werk. Und das ist ja die Philosophie auch von Krause
Muss
höchstpersönlich.
das Bad Langensalza
Nein,
zentriert
nein,
sein
nein,
oder ist
nein,
es Thüringen,
nein. Es geht um
Deutschland?
Menschen in Not, die Hilfe gut
Okay,
gebrauchen
okay,
können.
okay.
Und da spielt es keine Rolle, wo die sind. Und wie gesagt, und genau das tun wir ja auch. Ich weiß ja am Anfang, ich hatte ja mal die Idee gehabt, vielleicht mein Lehrergehalt mit der Talkshow ein bisschen aufzubessern, mein karges Lehrergehalt. Und habe aber dann schnell festgestellt, dass es doch viel mehr Spaß macht, anderen Menschen zu helfen. Und wir haben in jeder Talkshow immer Leute vorgeholt. Es gab Bewerbungen mittlerweile und haben immer 500 bis 1000 Euro rausgehauen. Jetzt sind es schon über 8000 Euro. Und wenn wir das im Podcast auch schaffen, wäre das doch schön.
499 Leute haben gerade über dein karges Lehrer halt geschmunzelt.
Ja. Übrigens war im letzten Podcast, ging es auch um die Top 5 der Lehrer bei Fest und Flauschig. Das war auch sehr, sehr witzig. Ja. Das wollte ich noch sagen. Was hast du noch zu sagen?
Ja, ich habe eigentlich meine Empfehlungen alle jetzt schon rausgehauen. Maddie Morrison wollte ich nennen als Yoga-Lehrerin. Ansonsten musikalisch habe ich gar nichts dieses Mal.
Da fällt mir übrigens gerade noch ein, weil wir gerade von Sponsoren gesprochen haben. Mein Finanzberater Ingo, liebe Grüße auch hier raus. Bei dem habe ich jetzt nachhaltige Aktienfonds gekauft.
Ach so. Nachhaltige?
Nachhaltige.
Oh, das ist aber schön.
Hat er mir empfohlen.
Was hast du denn gekauft?
Kann ich dir jetzt nicht sagen, ja, weil ja, das dauert jetzt so lange.
Das ist so klar.
Auf jeden Fall kann ich mich immer auf Ingo verlassen und er hat mir
die werfen nachhaltig Rendite ab.
Ökologisch nachhaltig werde ich jetzt schweinereich werden.
Ja, das ist ja.
Aber vielleicht, Ingo, willst du ja auch den Podcast ein bisschen unterstützen finanziell, neben den Gewinnen, die ich so erziele. Das kann man ja vielleicht auch mal so.
Ich bin eine Bauernvögelreit.
Nein, das ist doch für eine, wie gesagt, es ist ja, immer für es eine ist gute
für
Sache. Ein,
es ist für eine gute Sache ist es nie verkehrt. Und ich meine, ihr hört uns ja so oder so, dementsprechend ist das ja auch okay. Wir haben das ja jetzt hier ans Ende gestellt. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt auch langsam Schluss, denn unsere ZuhörerInnen haben schon, das letzte Mal mussten die uns schon über anderthalb Stunden.
Aber es gab also keine großen Beschwerden, aber im Gegenteil,
ich habe eine Beschwerde bekommen.
Ja, was gab's da?
Es ist zu lang.
Zu lang, okay.
Habe ich von mir gehört.
Aber heute sind wir ja etwas kürzer. Also ich fand es auch wirklich wieder sehr, sehr kurzweilig. Ich bin immer erstaunt, wie schnell es rumgeht.
Wir haben überhaupt nicht über AstraZeneca geredet heute. Das ist ein bisschen schade.
Ja, aber vielleicht...
Ich habe doch noch eine Empfehlung. Hört euch bitte, es gibt immer noch den Drosten-Podcast vom NDR, der immer noch sehr, sehr gut und sehr informativ ist. Wer die Zeit und Muße hat, da mal einen Einblick zu bekommen, was da alles schiefgelaufen ist, was da vielleicht auch am Image von AstraZeneca schiefgelaufen ist und wie man die Lage einschätzen könnte, ist nämlich nicht so einfach manchmal zu bewerten. Der hört sich den neuesten Podcast an, Titel irgendwas mit AstraZeneca, Impfstoff des Vertrauens oder so. Genau, es ist glaube ich 70 Minuten oder so. Ich weiß, dass, ja, ihr habt nicht alle immer Zeit, so viele Podcasts zu hören, aber wenn man darüber ein gutes Urteil sich bilden möchte, dann sollte man so viele Informationen wie möglich einholen. Das ist mein Credo.
Ja, und ich möchte einfach noch mal unsere Fußballtruppe jeden verdammten Mittwoch mal grüßen.
Ja, jetzt reicht's aber jetzt hier.
Nein, weil das ist ja unser Thema heute, weil wir auch seit ewigen Zeiten nicht mehr Fußball spielen.
Du willst einfach
spielen.
Immer das letzte Wort haben, ja, hier.
Das sowieso, weil wir seit ewigen Zeiten, und wir würden gerne wieder mal in der Poststraße, und wir haben wirklich T-Shirts, ja, jeden verdammten Mittwoch, wir spielen auch schon seit über 20 Jahren, und würden gerne wieder mal ein bisschen zocken. Das ganz normal auf der Welt einfach tun. Wenn ich manchmal so Fernsehshows sehe von vor 2 Jahren, damit mit Zuschauern, denke ich mir immer, huch, was ist das für eine Welt? Weil wir sind ja gewohnt, jetzt alles ohne zu machen. Aber lasst uns bitte wieder ein bisschen dahin zurückkommen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie. Ich sage immer noch, impfen. Es gibt keine Alternative zu impfen. Was hat er gesagt? Was ist die Impfe? Sport und Ernährung? Oder was ist
die
Mini-Impfe. Genau. Und das kann ich eigentlich nur... Das kann ich eigentlich nur unterstreichen, denn wirklich, wir werden unsere Widerstandsfähigkeit deutlich steigern, wenn wir uns mehr bewegen, und dann sind wir auch gegen dieses Virus immun, und wenn wir uns impfen lassen, ist es vielleicht noch viel besser. Ob nur mit AstraZeneca oder Sputnik 5, ist mir jetzt auch mittlerweile egal, wenn es möglich ist. Wenn wir mit Sputnik 5 vielleicht noch ein bisschen Russisch sprechen können, wäre das auch ganz guter Nebeneffekt, vielleicht geht das auch noch. Deshalb, Leute, ich kann nicht sagen, es wird alles besser, es wäre jetzt gelogen, wir müssen jetzt den Leuten was vortäuschen. Es wird nochmal eine schwere Zeit, aber ich denke mal, wenn wir so schön weiter zusammenhalten und wenn ihr uns weiter treu bleibt, wie gesagt, versendet den Link an 1000 Leute, wir wollen noch mehr Zuhörer haben, wir wollen 800.000, wir wollen Fest und Flauschig ablösen, und das wird uns freuen.
Ich spreche nur für sich übrigens.
Also bleibt in Bewegung, wie Professor Frohböse gesagt hat.
Ja, hört den Podcast gerne beim Joggen, beim Radfahren, super, auf dem Ergometer oder wo auch immer.
Ist ja sowieso das Allerbeste.
Stunde 17, guck mal, das ist ja hier fast.
Wir sind gut heute.
Das ist gemischte Hackzeit.
Wobei, wer eine Stunde 17 joggt, das ist schon mal... Genau, Grüße an Heimex, der macht das nämlich.
Oder so, einfach Leute, spazieren gehen.
In diesem Sinne, macht was draus, lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns,
bzw.
hören uns bald wieder. Tschüss.